ganz wunderbaren Montagabend. Wir schreiben den 2. Februar. Herzlich willkommen im Februar alle miteinander. Herzlich willkommen in der neuen Trainingswoche. Ich hoffe sehr, dass ihr alle ein fantastisches Wochenende hattet bei knackigen Minusgraden. Je nachdem, wo ihr wohnt, habe ich gelernt. Wir haben da so eine Ost-West-Nord-Süd-Schere irgendwo im Land. So viel habe ich schon mehrfach irgendwie mitbekommen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wie immer machen wir einen kleinen Soundcheck für alle die hier live dabei sind. Gerne einmal kurz Signal, ob das hier alles so wunderbar funktioniert, ob ihr mich hört. Dann meldet euch gerne. Das hört sich hier alles schon sehr gut an. So, der Matthias sitzt auf der Rolle, der Mike ist auch am Start und mit euch noch gut und gerne 25, 28 andere. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Q&A, zum ersten sogar dieses Jahr, wie mir aufgefallen ist eben noch. Genau, und wenn ihr an den Endgeräten sitzt und euch gerade fragt, was ist eigentlich das Live-Q&A, dann würde ich das gerne einmal noch erklären, in ganz wenigen Sätzen. Es gibt drei ganz hervorragende Möglichkeiten, wie ihr sämtliche Fragen rund um Organisation, um Training, um alles, was euch in irgendeiner Form interessiert, loswerden könnt. Entweder ihr verwendet unseren kleinen Chatbot auf powerandpace.de. Der Chatbot ist immer dann gut, vor allen Dingen, wenn man ihm Trainingsfragen zum Beispiel stellt, weil er gefüttert ist mit ganz, 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 ganz vielen Stunden Inhalt, die wir hier im Laufe der letzten nunmehr sechs Jahre aufgenommen haben. Und genau, das ist die Möglichkeit für auf jeden Fall eine schnelle und knackige Antwort. Wie immer gilt auch da, die Qualität der Antwort steht und fällt mit der Qualität der Frage. Dann könnt ihr gerne das Kontaktformular auf der Website nutzen. Dafür geht ihr einfach auf powerandpace.de/kontakt. Und da könnt ihr ebenfalls eure Frage einreichen. Dann landet ihr bei uns im Ticketsystem und je nachdem, zu welchem Thema ihr die Frage gestellt habt, bekommt ihr von dem jeweiligen Zuständigen eine Antwort. Oder aber ihr seid in diesem Live-Q&A. Und wenn ihr da dabei sein wollt, persönlich meine liebste Frage-Antwort-Stelle, dann geht ihr grundsätzlich auf powerandpace.de auf Events und da findet ihr dann immer das nächste Live-Q&A und das könnt ihr anklicken und dann findet ihr in diesem angeklickten Live-Q&A ein kleines Kontaktformular, wo ihr eure Fragen einsenden könnt. Und dann landen die hier bei mir, so wie es heute diese knapp über 20 Fragen geschafft haben, die ich hier heute für euch beantworte. Plus natürlich die, und das sind mir die allerliebsten, die hier auch noch live mit dabei sind. Also jeder, der hier mit dabei ist, schreibt seine Frage einfach in den Chat. Lasst euch dafür Zeit, macht das ganz entspannt. Wir werden hier auf jeden Fall eine ganz geschmeidige Stunde zusammen sitzen. Davon bin ich fest überzeugt. Deswegen, was auch immer ihr wissen wollt, wie gesagt, schreibt es gerne in den Chat. Am liebsten ist es mir immer, wenn ihr mir gleichzeitig eine kurze Info gebt, in welcher Kategorie ihr seid, vielleicht auch was für einen Hauptwettkampf ihr in diesem Jahr vorhabt. Das hilft mir persönlich immer sehr doll bei der Einordnung. Gerade wenn wir so an unterschiedliche Trainingsumfänge und so weiter denken, dann ist die Information zur Kategorie immer etwas, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist. Super. Vielleicht bevor ich mit der ersten Frage einsteige, einfach mal nochmal eine ganz kurze Einordnung. Wir haben jetzt Anfang Februar. Zum Training brauche ich gar nicht so viel sagen, weil das natürlich schon in jeglicher Hinsicht so sehr unterschiedlich ist, je nachdem in welcher Kategorie ihr euch befindet, je nachdem welchen Plan ihr verfolgt. Aber da sei an der Stelle gesagt, es ist seit Anfang des Jahres, also seit der ersten Januarwoche, haben wir alle Trainingspläne ausgerollt, die physiologisch an die AI-Diagnostics angepasst worden sind. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, Lauftrainingspläne anzufordern, wenn ihr im Frühjahr, und fordert sie bitte nur fürs Frühjahr an, wenn ihr im Frühjahr in irgendeiner Form keinen Triathlon als Hauptwettkampf habt, sondern vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon oder einen Marathon, dann, ich habe gerade zugegeben, die URL nicht auswendig, aber auf powerandpace.de werdet ihr sehr prägnant finden, dass dort irgendwo die Lauftrainingspläne angepinnt sind. Wie gesagt, die sind für euch bitte immer nur dann interessant, wenn wirklich euer absoluter Schwerpunkt im mindestens ersten Halbjahr wirklich auf einem reinen Lauf liegt, weil ich immer noch mal gerne betonen wollen würde, dass auch wenn das ein Lauftrainingsplan ist, der Radfahren und Schwimmen beinhaltet, dann, so erkläre ich es immer, ist das primär nicht wirklich ein Triathlon-Trainingsplan, sondern es ist ein Lauftrainingsplan mit Bewegung drumherum. Und deswegen ist der wirklich auch nur dann zu wählen, wenn ihr sagt, hey, ich laufe dieses Jahr den Düsseldorf-Marathon, den Hamburg-Marathon, welchen auch immer. Und danach gucke ich mal, was im Triathlon so ansteht. Dann könnt ihr das sehr gerne machen, dann seid ihr da genau richtig. Und gleichzeitig, das sage ich auch schon mal an der Stelle, denkt immer bitte auf jeden Fall daran, selbstverständlich seid ihr eingeladen, trotzdem in der Vorbereitung irgendwie einen Halbmarathon oder Ähnliches zu laufen, weil es ja auf jeden Fall klar ist, dass euch die Trainingspläne, die reinen Triathlon-Trainingspläne, die ihr jetzt schon verfolgt, auf jeden Fall auch sehr gut auf einen Lauf vorbereiten werden. Da nehme ich aber ein wenig vorweg. Da kommen wir gleich auch nochmal zu einer dezidierten Frage, die ich dann passend beantworten werde. Super. Die absolut einfachste Frage vorweg, jetzt muss ich mal gerade gucken, und die stelle ich mal zum Einstieg, weil ich lasse mal den Chat so lange offen, vielleicht hat jemand eine gute Idee. Und zwar ist das eine Frage von Silvi. Und Silvi fragt, hallo Björn, ich wollte fragen, wie sehr es sich lohnt, in einen teuren Neoprenanzug zu investieren. Den Preisen sind ja nach oben oft keine Grenzen gesetzt. Ich schwimme mit einem 4 Jahre alten Einsteigermodell von Orca, habe damit eine gute Wasserlage und nie Probleme gehabt. Kannst du ungefähr abschätzen, ob zum Beispiel mit dem Topmodell von Selfish eine relevante Zeitersparnis auf die knapp 4 Kilometer zu erreichen ist? Oder ist das ein Kostenfaktor, der sich eher nicht lohnt? Das ist eine richtig schöne Frage. Meine Antwort dazu ist immer leider relativ wenig befriedigend, glaube ich, weil Neoprenanzüge definitiv ähnlich wie Einteiler beim Radfahren in Bezug auf die Aerodynamik durchaus sehr individuell sind. Und ich persönlich bin immer der Meinung, wenn man das Gefühl hat, also und ich bin absolut kein Fachmann für Neoprenanzüge, das sei auf jeden Fall auch gesagt, aber wenn man das Gefühl hat, dass der Einteiler sich gut anfühlt, dass der richtig gut passt, dass der Kleine keine Probleme bereitet, dass der richtig schön flexibel ist und so weiter, dann macht man da schon mal ganz, ganz, ganz viel mit richtig. Ne? Und dann ist auf jeden Fall die Basis gelegt. Das ist nochmal ähnlich wie beim Einteiler beim Radfahren in Bezug auf die Aerodynamik. Es gibt auf jeden Fall individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Einteilern, je nachdem, wie der an mir sitzt. Ja? Aber eines der Hauptfehler, die mittlerweile zugegeben echt nur noch selten gesehen sind, ist wirklich, wenn so ein Einteiler gar nicht passt. Also wenn man das Gefühl hat, dass der weiß Gott wie viele Falten wirft und so weiter, dann kann man sich relativ sicher sein, dass da auch aerodynamisch garantiert nie irgendwas Gutes bei rauskommt. Und so ein bisschen ähnlich ist es mit Neoprenanzügen auch. Würde man das genau wissen wollen, Silvi, dann würde man das testen müssen. Ja, also ich kann da auf keinen Fall eine Pauschalempfehlung geben. Das würde ich jetzt genauso wenig machen bei Einteilern. Das würde ich genauso wenig machen bei Schuhen in Bezug zum Beispiel auf, also Laufschuhen in Bezug auf die Laufökonomie, weil das dann alles wirklich Faktoren sind, bei denen der Körper so individuell letztendlich ökonomisiert ist zum Beispiel oder es auch ganz viel von seiner Körperkonstitution abhängt, dass man das leider nicht pauschal beantworten kann. Wenn da jemand einen Tipp hat, gerade hier in der Runde jetzt, lade ich euch herzlich ein, euren Tipp irgendwie abzugeben, falls ihr mit irgendeinem Modell besonders gute Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten, Silvi, würde ich aber, so lieb mir trotzdem Selfish ist, das will ich an der Stelle auch sagen, also ja, meine Lieblings-Neo-Firma, denke ich, weil ich einfach da viele Leute sehr angenehm und nett finde, aber das soll hier auf keinen Fall mit reinfließen in die Entscheidung. Und deswegen, wenn du schon schreibst, dass du darin eine gute Wasserlage hast und nie Probleme gehabt hast, boah, dann bin ich schon sehr zufrieden mit an deiner Stelle. Genau, achso, sehr guter Tipp von Matthias. Es gibt immer wieder so Testschwimmen. Kenne ich mich ehrlicherweise auch nicht aus, wo die überall angeboten werden in diesen Tagen. Aber genau, da vielleicht das einfach mal googeln. Das wird auch von Selfish zum Beispiel angeboten. Gerne machen und ausprobieren, falls du da das Gefühl hast, da kommt noch was Besseres bei raus. Dann ist das ganz klasse und dann kannst du das natürlich sehr gerne ausprobieren und für dich entscheiden dann. Das auch da hilft schon mal, ne, ganz großes Gefühl dafür kriegen, so wie ich es eben gesagt habe. Wenn das Ding passt und sich gut anfühlt, dann ist schon mal eine Menge getan. Super. Dann machen wir ein paar organisatorische Fragen erstmal, um langsam reinzukommen. Und zwar habe ich eine Frage von Sabrina. Hi Coach, erstmal vielen Dank für den tollen Trainingsplan. Ich befinde mich derzeit in meiner ersten Mitteldistanzvorbereitung für den Ironman 70.3 in Duisburg im August. Dort habe ich die Kategorie Finisher gewählt. Nun möchte ich für den Hamburg-Marathon am 26.04. einen Laufblock einbauen und den Fokus zwischenzeitlich etwas verlagern. Wahrscheinlich würden da 8 Wochen reichen. Meine Frage ist nun, da ich aus dem Langstreckenbereich komme und recht ambitioniert bin, aktuelle Personal Best liegt bei 3 Stunden und 9 Minuten, ob ich dann vielleicht sogar den Qualifier-Laufplan wählen kann. Oder sollte ich bei dem Finisher-Plan bleiben, den ich für die Mitteldistanz gewählt habe? Das ist übrigens also wirklich eine fantastische Frage, wie ich finde, Sabrina. Ich freue mich ja immer am allermeisten über die Fragen, bei denen ich mindestens das Gefühl habe, Sabrina, du darfst mich gerne korrigieren, dass die Leute, die die Fragen stellen, hier auch schon einige Male zugehört haben, weil das ist so wunderbar dezidiert gestellt und auch schon so fantastisch selber eingeschätzt. Und das ist mir eigentlich immer am liebsten. Der mündige Athlet, der schon selber mitgedacht hat und die Antwort, wie ich finde, eigentlich schon geliefert hat. Also Sabrina, ich finde die Idee, die du hast, total super. Wir haben jetzt hier folgende Situation. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Ja, Sabrina hat verklickert, Schwerpunkt Frühjahr ganz klar laufen. Ja, und auch mit einer entsprechenden Erfahrung schon. Und da ist jetzt nur noch die Frage, ändert man die Kategorie dafür auch nochmal? Und dann aber auch wirklich den, und das fand ich sehr clever, den Laufschwerpunkt relativ kurz zu wählen, 8 Wochen. Das ist der kürzeste Zeitraum, den wir anbieten für einen Lauftrainingsplan, für einen Marathonlauf. Um dann gleichzeitig im August wiederum einen zweiten Hauptwettkampf zu haben, also immer noch Mai, Juni, Juli als Vorbereitungsmonate zu haben für die Mitteldistanz, nachdem man ja schon, je nachdem, wann Sabrina jetzt eingestiegen ist, aber wahrscheinlich schon gut und gerne irgendwas zwischen 2 bis 4 Monate Triathlon-Training dann schon hinter sich hat, bevor man auf den Laufplan wechselt. Hervorragend. Also finde ich richtig klasse. Sabrina, um die Frage zu beantworten, also ich traue dir das auf jeden Fall zu, dass du da auf den Qualifier-Plan wechselst. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, wenn du das machen möchtest, rein technisch, dann mach das bitte erst, wenn diese 8 Wochen jetzt kurz bevorstehen. Also du kannst das nach, sagen wir mal, T-8,5 Wochen, kannst du das gerne machen, weil dann wechselt deine Kategorie. Sobald du den anforderst, dann dauert das ja vielleicht ein paar Stunden, vielleicht ganz wenige Tage, je nachdem, wann das passiert und wann hier gearbeitet wird bei uns. Und dann ist aber auch dein Zugang zu den Finisher-Plänen weg. Also du verlierst dann auch für den Moment den Trainingsplan für deine Mitteldistanz, eh klar, weil du willst ja auch die Laufvorbereitung haben. Durch diesen Kategoriewechsel kann man das aber auch nicht miteinander verbinden. Das sei an der Stelle gesagt. Ja, also alle die, die die Laufpläne anfordern, macht das nicht einfach frei Haus. Denkt euch nicht als Allrounder, ich fordere mal einen Finisher-Plan an. Weil wenn ihr das macht, dann ist das für uns immer die Botschaft, ihr wollt Finisher sein. Hier ist der Kategoriewechsel und dann der Trainingsplan. Okay? Und deswegen, Sabrina, also ich finde, du kannst das machen. Ob du dich 8 oder 12 Wochen vorbereitest, das würde ich dir überlassen. Als du von dem Kategoriewechsel geschrieben hast, habe ich gedacht, naja, vielleicht sind auch 12 Wochen, hast ein bisschen mehr Zeit, dann ist der Anstieg im Laufumfang nicht allzu hoch. Aber ja, da du ja schon geschrieben hast, dass du wirklich da schon sehr erfahren bist, sind auch 8 Wochen fein. Und ne, meine Zustimmung hast du auf jeden Fall. Das klingt für mich nach einer richtig guten Sache. Wechsel da, wenn du möchtest, gerne in die Qualifier-Kategorie. Das wird deinen allgemeinen Trainingsumfang nicht vergrößern. Also der Qualifier-Laufschwerpunktplan mit Radfahren und Schwimmen nebenher, der wird auf keinen Fall mehr Trainingsstunden in der Woche haben als aktuell dein finnischer Triathlonplan. Von daher eine richtig runde Sache. Volle Zustimmung bei allem, was du vorhast. Super. Dann mal gucken, ich muss einmal hier so ein bisschen simultan die Fragen mit abhaken, damit ich auch auf keinen Fall eine vergesse und so. So, dann habe ich eine Frage von Mario und der Mario schreibt: Moin Björn, bin im Augenblick Allrounder und auf der Olympischen und Mitteldistanz unterwegs. Alles perfekt. Kleiner geht's nicht. Ist direkt alles perfekt. Sehr gut, Mario. Meine Frage: Mitte April habe ich einen 25-Kilometer-Lauf, bei dem ich erneut auf Bestzeit gehen möchte. Sollte ich für die 10 Wochen Vorbereitung in den Champion-Finisher-Plan wechseln? Konnte mich im letzten Jahr mit diesem Plan deutlich verbessern? Oder reicht es, den Allrounder-Plan zu modifizieren? Das ist eine sehr gute Frage, die so ein bisschen anschließt an das, was Sabrina gerade gesagt hat. Aber zugegeben auch ein kleines bisschen schwieriger zu beantworten wird, weil jetzt reden wir auf jeden Fall schon von Umfängen, die ja dann auch ein kleines bisschen größer werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Champion Finn, also das, was Mario meint, ist, in den Champion Finisher Plan mit Laufschwerpunkt zu wechseln. Das ist der einzige Grund, warum der Champion Finisher heißt, weil bei uns sind alle Lauftrainingspläne so kategorisiert, dass wir Trainingspläne anbieten für Mover und Allrounder als eins, für Champion und Finisher als eins und für Qualifier für sich genommen. So, und das ist die Unterscheidung in den Umfängen. Und deswegen schreibt Mario vom Champion Finisher Plan. Damit meint er einen Plan, der einen Laufschwerpunkt hat. Und Mario, ich würde es ein kleines bisschen davon abhängig machen, ehrlicherweise, was du auch sonst, also du hast geschrieben, du bist auf der Olympischen und auf der Mitteldistanz unterwegs. Da wird sich für mich die Frage stellen, wann und wie häufig und wo als nächstes, weil dann ja Mitte April, wenn du jetzt mir sagen würdest, am, weiß ich nicht, 7. Mai, das ist für manche dann schon der Saisonstart, startest du, was ist da? Ich glaube, 70 Drive Mallorca als Beispiel, ne? Ironman Mallorca. Wenn das dein Schwerpunkt ist, dann würde ich sagen, bleib mal lieber im Triathlon-Schwerpunktplan, wenn du deine erste Mitteldistanz dann doch vielleicht erst im Juli, August machst, dann würde ich sagen, wechsel gerne in den Laufplan und je nachdem, wie viel Vorerfahrung du schon mitbringst, aber das, ne, du schreibst ja schon, hast dich im letzten Jahr verbessert, Mario hat geschrieben von der 4,36er Pace auf die 25 Kilometer, das ist schon Wort, ne, das ist schon ordentlich. Dann gerne, ah, hier kommt die Info von Mario, Mitte September, Erkner, klasse. Also, starke Meinung jetzt hier. Heute ist das Live-Q&A der starken Meinung von mir. Wechsel in die Champion- und Finisher-Kategorie und bereite dich schwerpunktmäßig für den Lauf vor. Mach das Ganze mit 8 Wochen Vorbereitungszeit. Das reicht aus. Ja, also je nachdem, wann Mitte April genau ist, gib dir gerade selber noch so 2, 3 Wochen. Ich habe jetzt die Woche nicht ganz genau ausgerechnet. Und dann kannst du wechseln und dann ist alles fein. Ja, und wieder, wie immer gilt, bitte erst wechseln, wenn du wirklich den Wechsel auch der Kategorie haben willst, wenn du also dann wirklich ins Laufen starten willst. Super, schönes Prinzip, das mit diesen starken Meinungen, das bewahre ich mir bei für heute. Stefan hat eine Frage, die wir alle kennen. Und zwar, hallo Björn. Ich habe das, Mario bedankt sich, sehr gut. Ich habe das Problem, dass bei mir zum Schwimmen nur eine 25-Meter-Bahn für sportliches Schwimmen, also nur eine 25-Meter-Bahn für sportliches Schwimmen zur Verfügung steht. Auf dieser Bahn schwimmt man dann mit Leuten, die einen Schnitt irgendwo zwischen 1,30 und gefühlt 3 Minuten schwimmen. Da ich mit ungefähr 1,50 bis 2,05 da genau in der Mitte bin, ist es nicht immer möglich, die Zeiten für das Training zu halten. Ich muss immer mal wieder deutlich langsamer schwimmen oder warten, dass ein schneller Schwimmer vor kann. Auch muss ich manchmal die Pausen bzw. die Einheiten verlängern, um schnelle Schwimmer vorzulassen oder langsamen mehr Vorsprung zu geben. Wie gehe ich damit um? Und dann schreibt Stefan noch, solange das Freibad zu ist, Klammer auf, bis Mai habe ich keine andere Möglichkeit. Da finde ich es ganz wichtig. Also, ne, mal ganz kurz, wir machen mal kurz eine Coaching-Runde. Was ist die Alternative dazu? Stefan hat passend geschrieben, gibt keine. So, also die Situation ist ein Umstand. Ist ähnlich wie das Wetter. Ne? Wir werden nicht an den Punkt kommen, dass wir sagen können, wir wollen die Bahn für uns alleine haben. Das werden wir nicht schaffen. Das heißt, wir werden in irgendeiner Form mit dieser Situation umgehen müssen und uns damit arrangieren müssen und das einfach akzeptieren müssen. Und das finde ich auch total gut. Also diese, ne, das ist ein schönes Beispiel für, ich kann mir vorstellen, wie einen das ärgert. Und das ärgert ja nicht nur einmal pro Einheit, sondern das kann einem ja auch den Fluss nehmen. Und da muss man sich immer wieder auf was anderes konzentrieren und so weiter und so fort. Und das ist nervig. Gleichzeitig, wenn man das jetzt zweimal die Woche machen will, dass man sich in jeder Einheit 14 Mal darüber aufregt, dass hier irgendwie kein Flow reinkommt, ja, dann ist das super anstrengend. Ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch irgendwie den Bock verliert, gar nicht mal so klein. Deswegen, ne, mein Tipp an der Stelle, akzeptieren, dass es so ist. Einfach ein bisschen arrangieren. Ich meine, Stefan, du schreibst das schon, dass du das sehr vernünftig drauf hast, irgendwie, ne, die Pausen ein bisschen zu verlängern, damit die langsam ein bisschen mehr Vorsprung haben, die Schnellen mal eben einmal vorzulassen und alles, was dazu gehört. Wenn das am Ende dazu führt, dass mal so eine Einheit nicht so fluffig ist und dass du dir mal, keine Ahnung, 400 Meter sparen musst, weil du sonst zeitlich irgendwie nicht ganz hinkommst, hey, dann würde ich das einfach in Kauf nehmen. Da würde ich eher darauf achten, dass die Qualität stimmt. Also nimm dir lieber die Pause so lange, bis du sagen kannst, okay, jetzt kann ich hier mal irgendwie versuchen, was weiß ich, 50 Meter mal intensiv zu schwimmen als Beispiel und krieg das gut hin, als dass sich das irgendwie nicht ausgeht und ich mich die ganze Zeit ärgern muss. Deswegen, Stefan, bleib entspannt. Mach das genauso, wie du das weitermachst, plus den Zusatz, dass da so eine ganz gesunde Akzeptanz reinkommt. Ärger dich nicht darüber, du wirst es nicht ändern können. Ab Mai hat das Freibad wieder offen und das ist jetzt auch nicht mehr ewig hin. Das sind jetzt noch 2,5 Monate. Du hast also wahrscheinlich schon mehr Monate rum in dieser Situation, als du noch vor dir hast. Also du hast, das Bergfest schon hinter dir. Und deswegen bleib ganz entspannt. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen Umfang auf der Strecke bleiben muss, dann ist das so. Völlig in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Super. So, Stefan, haben wir eine Frage von sag ich gleich. Jetzt will ich es rausfinden. Das liegt immer daran, ich kategorisiere in etwa nach Thema, wohingegen die Fragen chronologisch eingehen. Es ist also nicht so, dass ich zu doof bin, meine Liste zu lesen, sondern es liegt einzig und allein daran, dass ich einfach da sehr viel durchwurschtel und deswegen manchmal den Überblick verliere. Egal. So, wir machen das jetzt. Ah, Silvia hat die Frage gestellt. Entschuldigt. Hallo Björn. Ich bin die Saison neu bei Power & Pace und trainiere mit dem Allrounder-Plan für meine erste Sprintdistanz beim Suzuki Triathlon Hamburg am 11. Juli. Seit gestern habe ich den Marathonlaufplan inklusive Schwimmen und Radfahren aktiviert. Zieldatum ist der 26. April, an dem ich beim Haspa-Marathon meinen ersten Marathon laufen werde. Bis Mitte April nehme ich an meinem zweiten Kraulkurs teil, habe dort eine Trainingseinheit pro Woche und gehe ein zweites Mal pro Woche selber schwimmen, um das Neuerlernte zu festigen. Boah, fantastisch geschrieben. Super gut. In Summe werde ich das zusätzlich zum Marathonplan nicht schaffen. Meine Idee, die eine Schwimmeinheit aus dem Marathonplan ersetze ich durch die Unterrichtsstunden vom Kraulkurs. Die Longruns lasse ich natürlich generell drin und in den Entlastungswochen werfe ich die 30 Minuten extensiv über Bord. Was könnte ich in den Belastungswochen für die zweite Schwimmeinheit weglassen? Sollte ich eher Tempo oder intensive Läufe weglassen? Sevi, wenn ich dich richtig verstanden habe, du schreibst davon, dass das inklusive Radfahren und Schwimmen ist. Und du bist in der Kategorie Allrounder. Super. Also erstmal nochmal Glückwunsch und danke zugleich für die Präzision in der Frage, beziehungsweise ja gleichzeitiges Mitliefern der Antwort. Finde ich sehr gut. Und Sevi, ich würde dich vorsichtig fragen, ob das Sinn machen würde, dass du nicht lieber eine von den Radeinheiten weglässt. Also ich weiß jetzt nicht exakt genau, wie viel im Allrounder da zu der jeweiligen Zeit drinstehen. Ich vermute auch 2, allerhöchstens 3. Bis dahin finde ich deinen Plan total gut. Also du ersetzt selbstverständlich eine Schwimmeinheit durch den Kraulkurs. Super, dann hast du 2 Einheiten dabei. Das ist top. Die Laufeinheiten lässt du im Kern so. In den Entlastungswochen lässt du mal gerne irgendwo mal eine 30-minütige Einheit weg. Habe ich verstanden, gehe ich voll mit. So, und jetzt haben wir ja nur noch die Frage, was könnte ich in den Belastungswochen für die zweite Schwimmeinheit, also um das zu sichern. Okay, verstanden. Also ich bin der Meinung, ne, du könntest jetzt zum Beispiel, Silvi, denk mal ein kleines bisschen quer und überleg mal, ob das für dich Sinn machen könnte, dass du zum Beispiel da einfach eine Radeinheit sein lässt. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, die Läufe würde ich weitestgehend so lassen, wie es geht. Wenn du da am Ende nur eine Radeinheit drinstehen hast, dann ist das, das ist jetzt ganz wichtig, vor dem Hintergrund, dass du ja ab Mitte April, also sobald du ja, oder Mitte April ist nicht ganz richtig, aber nach dem 26. April, wenn der Marathon rum ist, hast du immer noch den Mai und den Juli zum Radfahren übrig. Und wenn du dann vielleicht dahin gehst und sagst, hey, da brauche ich jetzt nicht mehr, da kann ich mal eine Laufeinheit tauschen mit einer Radeinheit zum Beispiel, dann ist alles total fein. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast vorgenommen, du hast dir eine Sprintdistanz vorgenommen. Das heißt, wenn du da dann jetzt weitermachst mit, also erstmal hast du schon eine gewisse Basis, dann machst du weiter mit auch phasenweise einer Radeinheit. Dann kannst du ja immer noch gucken, ob du irgendwann mal die Radeinheiten an den Wochenenden zum Beispiel ein kleines bisschen verlängern kannst oder sowas in der Art. Also da ist eine Menge Flexibilität drin. Du hast das super beschrieben. Deine Frage wirkt ganz klar so, als hättest du das alles schon richtig gut verstanden. Und wenn es irgendwie geht, die Läufe drin zu lassen, wäre es klasse. Wenn du dann auf eine Radeinheit in der Woche kürzen musst, dann würde ich ehrlicherweise, glaube ich, das präferieren. Ja? Halt mich auf dem Laufenden, bitte. Also schreib da gerne nochmal zu, ob das so für dich passt. Aber das finde ich total fein. Das ist eine super Sache. Und da darf man gerne auch mal ein kleines bisschen Mut zur Lücke machen. Super gut. Eine etwas längere Frage, die ich habe, kommt. Super. Danke, dass du meine Frage von Stefanie. Stefanie schreibt: Hey Björn, ich kürze das ein kleines bisschen so zusammen hier, aber Stefanie, ich habe alles gelesen. Vielen Dank dafür. Da stehen viele tolle Sachen drin. Danke, dass du meine Frage bezüglich zyklusbasierten Trainings das vorletzte Mal beantwortet hast. Das macht es mir leichter, die harten Einheiten während meiner Tage ruhiger anzugehen. Super. Ich habe noch eine Frage diesbezüglich. Ab und zu kommt es vor, dass Frau genau in der Entlastungswoche richtig voller Power ist und in der dritten Belastungswoche ruhiger machen muss, weil es einfach nicht anders geht. Was soll Frau dann tun? Die ruhigen Einheiten der Entlastungswoche verlängern, diese so belassen, wie am Trainingsplan steht, oder sogar die ein oder andere Intervalleinheit der Vorwoche ausführen? Finde ich super, die Frage. Und es geht für mich so ein kleines bisschen in die Richtung, dass wir super gerne auch mal hingehen dürfen und so absolut klassische Muster in der gemütlichen Runde, wie wir hier sind, auch gerne mal aufbrechen dürfen. Ne? Und wir denken immer, zu Recht sicherlich auch, irgendwie zum Beispiel in Trainingswochen. Ne? Es kommen immer drei Belastungswochen und dann kommt eine Ruhewoche. Ihr werdet schon sehen, sobald wir Richtung Ostern, keine Ahnung, hier Himmelfahrt, Pfingstmontag, was da nicht alles ansteht, 1. Mai und so kommen, da ist das sowieso nicht mehr vorhanden. Da gibt es ganz oft oder sehr selten noch so klassische Trainingswochen, bei denen man sagen würde, da kann ich jetzt auf jeden Fall Belastungswoche drüber schreiben und hier kann ich jetzt auf jeden Fall Entlastungswoche drüber schreiben. Also kann gut passieren, dass Pfingstmontag noch ein zweistündiger Lauf ansteht, bevor dann von Dienstag bis Sonntag quasi sowas wie eine Entlastungswoche ansteht. Was ist das dann? Ne? Und da brechen wir das sowieso alles auf und gerade so, Stefanie, wie du es beschreibst, hinzugehen und das einmal in der Konstellation auch aufzubrechen, halte ich für total wichtig und gut. Ja? Du kannst also super gerne hingehen und sagen, hey, wenn ich jetzt hier gerade in einer Phase bin, wo eigentlich Entlastung offensichtlich, ne, das sieht man ja im Moment schon noch, in dieser Woche geplant ist, aber wie du sagst, ich habe richtig Power, dann geh gerne hin und ersetz vielleicht sogar ganze Tage, also Trainingstage, durch Trainingstage, die du in einer, wenn man so will, Belastungswoche vorfindest. Also mach gerne das so, dass du beibehältst, Montag ist gerne ein Ruhetag. Wenn du dann sagst, hey, ich kann jetzt aber noch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zum Beispiel irgendwie intensiver trainieren, dann mach das. Also dann nimm dir intensive Trainingseinheiten, intensive Radeinheiten, intensiven Lauf, eine intensive Schwimmeinheit und mach dann, weiß ich nicht, am Donnerstag den Ruhetag, je nachdem, in welcher Kategorie du dich befindest. Und dann ist das ganz fein. Ne? Und dann ist mir nur wichtig, wenn du es einmal tauschst, dann sei so gut, irgendwann muss die Pause kommen. Ne? Das erlebt ihr auch, wenn dann der April kommt und der Mai kommt. Da sieht das manchmal vielleicht sogar echt komisch aus, wenn dann wirklich, keine Ahnung, man ein super Wochenende hatte, ne? Super viel Training, richtig schöne Qualität drin. Und dann ist so Montag bis Donnerstag ist irgendwie so, ja, aktive Erholung. Mehr wird das dann nicht. Ne? Da kann es auch sein, dass so eine Entlastungsphase mal entlastender ausfällt, als sie im Moment ausfällt, weil ich einfach glaube, dass wir das dann da brauchen. Ne? Und deswegen, also super gut und gerne vollkommen abweichen von den Mustern. Versuch so ein bisschen hervorzusehen. Ne? Du wirst ungefähr sagen können, wie lange dein Zyklus für gewöhnlich dauert. Der hat dann, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, 28 Tage als Beispiel. Und dann gehst du hin und weißt ziemlich gut schon, könnte das jetzt hier ein Monat sein, in dem irgendwie zum Beispiel gerade auch vielleicht prämenstruales Syndrom, wenn vorhanden, irgendwie auf eine Phase fällt, wo ich jetzt die dritte Belastungswoche machen soll. Das passt nicht. Ne? Da bin ich eh schon müde, da habe ich schon zwei intensive Wochen hinter mir und dann habe ich die Doppelbelastung aus Training plus PMS, das braucht kein Mensch. So, und da kann man dann gerne hingehen und kann sagen, hey, Da ziehe ich vielleicht so eine ganze Entlastungswoche vor, weil ich weiß, mir geht es jetzt hier 3-4 Tage scheiße. Und dann hänge ich wieder eine Trainingswoche da dran. Und dann ist das ganz wunderbar. Ja, und das bitte unbedingt, wirklich, unbedingt ausschließlich vom Gefühl abhängig machen. Ja, also wirklich so auch von den Erfahrungen, die man so hat, wenn man weiß, wie es sich auswirkt, je nachdem, in welcher Zyklusphase man sich befindet. Also ausschließlich vom Gefühl bitte leiten lassen. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass man nicht einfach die Entlastungswochen streicht oder sowas, ne? Sondern dass man dann schon hingeht und sagt, hey, jetzt weiß ich, jetzt kommen anstrengende Tage, also Zyklus halber. Und selbst wenn die nicht so anstrengend sind wie vielleicht sonst, gerade mal, aber trotzdem nehme ich da auf jeden Fall richtig gut raus. Ja, das wäre mir wichtig. Super. Stefanie fragt weiter. Eine weitere Frage zu den Wochenendeinheiten. Ich bin eine schlechte Läuferin, laufe aber sehr gerne und mein Hund liebt lange 2-Stunden-Läufe. Wenn am Plan steht Stunde 30 G1 und 1,15 laufen, ist es mir und meinem Hund lieber, wenn ich 2 Stunden laufe und 40 bis 60 Minuten am Rad sitze. Wäre das okay? Im Kern ja. Ich würde nur immer schauen, dass das Laufen nicht zu viel wird. Ja, also dass einfach die Belastung durch das Laufen nicht zu groß wird. Also Beispiel, hättest du geschrieben, ich kürze die Radeinheit von 1:30 auf 1 Stunde und ich laufe dafür 1:30, hätte ich sofort unterschrieben. Ne? Hätte ich gesagt, alles klar, 1/2 Stunde Laufen weniger, 1/4 Stunde Radfahren mehr, alles gar kein Problem. Ne? Das kann man super gut machen. Wie gesagt, 2 Stunden Lauf, ich verstehe das Prinzip, aber sehr gerne da jetzt nicht hingehen und jedes Wochenende einen 2 Stunden Lauf einbauen, weil ja, das wird dann ganz schön lang. Ne? Das ist dann schon sehr energetisch und Co., alles sehr belastend und da würde ich ehrlicherweise nicht allzu viele von einbauen. Okay, und das, also jeder, der hier schon auch ein bisschen länger dabei ist, der weiß, selbst in so einer Ironman-Vorbereitung, ne, 2-Stunden-Läufe, die werde ich an einer Hand abzählen können, wie viele davon vorkommen. Und genauso sensibel gehe ich mit diesen 2-Stunden-Läufen auch um. Deswegen, aber alles, ne, Stefanie, ich glaube, so wie ich es erklärt habe, hoffentlich klar, alles, was so in die Richtung zumindest geht, ne, auch 1,5 Stunden dann daraus zu machen, das ist total fein. Super. Dann war die Frage noch, wann der nächste AI-Diagnostics-Test ansteht. Also der zweite steht an, ne, Anfang März. Das haben einige von euch schon im Trainingsplan gesehen, dass der dann kommt. Also das gilt für alle Tests, ne, AI-Diagnostics-Tests wie FTP-Tests, aber auch für die Lauftests und die Schwimmtests. Und dann war die Frage, wenn das Hauptevent Anfang Juli bei mir im Speziellen die Challenge Rot ansteht, dann ob das dann so 6 bis 8 Wochen vorher passiert. Und das kann ich gerade ehrlicherweise nicht auswendig sagen, weil da wird es wirklich, wirklich groß in der Varianz. Also ich kann sagen, alle, die ihre Hauptwettkämpfe so bis Ende oder ja zumindest den Trainingsplan danach ausgewählt haben, bis Ende Mai haben, die haben gar keinen dritten Test anstehen. Die haben zumeist nur 2. Die können selbstverständlich jederzeit einen dritten einstreuen, aber da kommen auf jeden Fall auch noch Infos zu gegebener Zeit. Aber das machen wir nicht mehr so exakt planmäßig. Und dann variiert das sehr deutlich. Also ich kann ehrlicherweise gerade nicht genau sagen, wann im Rot-Trainingsplan der letzte Test steht. Ich würde eher sagen 4 bis 6 Wochen, nicht 6 bis 8 Wochen. Weil der dann auch ganz viel dafür genutzt werden kann, vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Pacing-Strategie oder sowas in der Art herauszubauen. Deswegen darf der dann ruhig ein bisschen näher dran sein. Also Stefanie, nicht unbedingt 6 bis 8 oder 8 bis 10 Wochen, sondern ich tippe eher 4 bis 6. Super. Dann schreibt Stefanie noch ganz viel, dass sie Winterlaufserie macht in Wien, da überall schneller gelaufen ist und sich sehr freut und das Training im Moment super läuft und es Spaß macht und sie Erfolge verzeichnen kann. Super, super gut. Vielen lieben Dank, Stefanie, für deine Frage. Super. So, ich nehme mal eine Frage aus dem Chat, die Jessie schreibt nämlich. Hallo Björn. Ich trainiere nach dem Finisher-Plan und bereite mich damit auf die Mitteldistanz in Ingolstadt vor. Seit dem 01.01. habe ich einen Laufschwerpunkt für mich gesetzt und am 15.02. bestens vorbereitet zu sein für den Halbmarathon in Barcelona. Danach würde ich eine Entlastungswoche einbauen und dann theoretisch wieder mit dem Finisher-Plan einsteigen. Jetzt habe ich leider recht spontan am 24.02. eine Mini-OP und darf ca. 2 Wochen keinerlei Sport machen, weil ich nicht schwitzen darf. Ab dem 10.03. kommen dann die Fäden raus und ich darf wieder einsteigen. Wie kann ich den Wiedereinstieg nach einer Entlastungswoche und 2 Wochen Zwangspause gut gestalten? Super. Also, erstmal super gut, Jessie, ne, dem genau so Genüge zu tragen und sich da auch wirklich nicht zu bewegen. Das finde ich total okay und mache das auch ganz entspannt. Und dann würde ich vorschlagen, also mein Vorschlag an deiner Stelle wäre, es gibt den zum Beispiel den Recovery- und Wiedereinstiegsplan. Ja, das ist ja immer so ein kleines Special, welches wir haben, welches man nach jedem x-beliebigen Wettkampf einsetzen kann. Und da kannst du gerne hingehen und das einsetzen. Dann darfst du diesen ersten Teil, also wenn das so die, dann mach Recovery und Wiedereinstieg nach einer Mitteldistanz, dann sind das, glaube ich, 2 Wochen. Ganz ehrlich, da kannst du gerne hingehen und die erste Woche auf jeden Fall durchaus umfangreicher gestalten. Also gerne ein paar Einheiten verlängern, hier und da auch einen Lauf hinzupacken oder sowas in der Art. Das ist überhaupt kein Thema. Lässt dich gerne vom Gefühl leiten. Zweite Woche kannst du wahrscheinlich so übernehmen, wie sie ist. Und dann kannst du auch ganz geschmeidig wieder in den Plan einsteigen. Dann würde ich nur bei dem Plan noch ein kleines bisschen gucken, wie der da gerade losgeht. Also dass bestenfalls dann nicht da sofort eine super harte, intensive Woche ansteht oder sowas in der Art. Aber genau, da kannst du auch gerne mitspielen. Ne? Da kannst du auf Abonnieren klicken und kannst dir den ja im Vorhinein anschauen dann, also zumindest die nächsten Wochen. Und dann kannst du ja vielleicht, je nachdem, was da in den nächsten Wochen ansteht, kannst du es ja auch davon ein Stückchen abhängig machen. Also als Beispiel auch, wenn da ab dem 10.3. gerade eine Entlastungswoche ansteht, nimm die, steig da ein. Dann brauchst du überhaupt nichts anders machen. Ne? Dann kannst du das genau nehmen. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast. Beides davon ist super gut. Und wie gesagt, wenn der einfache Weg funktioniert, dass da gerade irgendwie sowas eher wie eine Entlastungswoche ansteht, dann kannst du das super gut machen. Prima. Und dann noch eine Frage von Jesse. Wann macht denn der zweite AI-Test Sinn? Habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Also der steht, also ich sage das vielleicht auch mal so, der steht im Trainingsplan ab Anfang März. Es hängt so ein kleines bisschen davon ab, wann ihr euren ersten gemacht habt. Wir haben da ja durchaus bei den ganzen Tests eine gewisse Varianz. Wir haben jetzt noch einige, die im Januar einen Test gemacht haben. Da würde ich trotzdem sagen, ist Anfang März immer noch ein geeigneter Zeitraum. Solltet ihr schon im Oktober, November den ersten gemacht haben, ja, hey, dann fühlt euch frei, jetzt vielleicht in den nächsten Tagen schon den zweiten zu machen. Ja, also ich sag mal, wenn da zwischen Test 1 und 2 irgendwie so eine Art Zeitfenster von 10, 12 Wochen liegt, ganz grob. Also selbst 8 Wochen wäre irgendwas, was man machen könnte. Ja, das hängt so ein kleines bisschen davon ab, was der Schwerpunkt war, wie der Trainingsstatus war, als man eingestiegen ist und so weiter. Aber ja, mal weit gefasst, alles im Bereich von 8 bis 12 Wochen ist da auf jeden Fall total in Ordnung. Ja, deswegen will ich das mal vielleicht gar nicht mit einem Jahreszeitpunkt belegen, sondern will einfach sagen, macht es ein bisschen vom Gefühl abhängig. Wenn ihr dann den Test macht, macht ihn gerne ausgeruht. Ihr könnt ihn dann auch gerne irgendwie so an einem Ende von einer Entlastungswoche machen oder an einem vielleicht zweite, dritte Radeinheit, wenn die Belastung wieder losgelegt hat oder sowas in der Art. Ne? Das kann auf jeden Fall gut klappen. Genau. Dann der Christian schreibt, Hi Björn, ich habe im Eventkalender gesehen, dass in der ersten Märzwoche der FTP-Test ansteht. Wo der FTP-Test steht, ist der Lauftest nicht weit entfernt. Das ist absolut richtig. Am 28.02. findet bei mir ein 10er im Rahmen einer Winterlaufserie statt. Das ist ja sicher kein Thema, den Lauftest vorzuziehen, oder? 100%. Christian, genau so machen. Sehr guter Plan. Volle Zustimmung. Super. Ein kleiner Schluck alkoholfreies Bier sei gegönnt. Das Helle von Erdinger. Das Alkoholfreie. Fantastisch. Wirklich sehr gut. Liebe Grüße an Werner Brombach. So. Eine Frage von Cynthia. Hallo Björn. Wie soll ich den Plan am besten anpassen, wenn wir die letzte Februarwoche eine Entlastungswoche haben, gefolgt von den Testwochen, hatten wir gerade schon, vermutlich noch eine harte Woche und dann fahre ich nach Fuerte zum Power-and-Pace-Trainingslager. Kann ich jetzt schon sagen, die vermutlich harte Woche nach den Testwochen, die findet dann für dich nicht statt, Cynthia. Die Woche vorm Trainingslager muss verpflichtend eher sowas wie eine Entlastungswoche sein. Ja, also die Frage kann ich auf jeden Fall abkürzen. Das ist das Live-Q&A der starken Meinung. Und da darf ich ganz getrost sagen, dass ein Trainingslager immer auf jeden Fall vorbereitet werden will. Und vorbereitet heißt, es gibt keine andere Option, außer richtig gut ausgeruht ins Trainingslager zu fahren. Okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Super. Noch eine Trainingslagerfrage von Denise. Hallo Coach, ich bin nur auf der Mitteldistanz unterwegs. Und da will ich sofort einhaken. Ich möchte, dass wir nicht schreiben, nur auf der Mitteldistanz, sondern wir schreiben, ich bin auf der Mitteldistanz unterwegs. Zack. 99,9% der Weltbevölkerung, wette ich, haben noch nie eine Mitteldistanz gemacht. Ja, wenn wir also zu diesen, wenn ihr also zu diesen 0,1% gehört, die sich trauen, das zu machen, dann hat nur in dem Satz auf keinen Fall irgendwas verloren. Kurze Korrektur. Danke, Denise, trotzdem. Ich bin auf der Mitteldistanz unterwegs und mein erster Hauptwettkampf ist der 73 Jesolo am 4.5. Am 14.2. starte ich ein 14-tägiges Trainingslager mit Hannes Havaitus auf Fuerte. Ganz liebe Grüße an alle, bitte. In diesem Zeitraum sind im regulären Trainingsplan viele intensive Einheiten enthalten, die ich so in der Form auf Fuerte im Rahmen des Trainingslagers von Hannes nicht haben werde. Ist das schlimm? Soll ich mir mein eigenes Ding machen? Das wäre kein Problem. Ich kenne die Insel. Allerdings würde mir die soziale Anbindung sehr fehlen. Wahrscheinlich ist das Trainingslager auch zu spät für Jesolo angesetzt, aber es ließ sich zeitlich nicht anders einrichten. Was empfiehlst du mir, Denise? Auch da empfehle ich, ne, du darfst jetzt noch mal einmal kurz, verzeih mir das bitte, aber ey, du hast das Trainingslager total super gesetzt. Dass du überhaupt die Chance hast, in ein 14-tägiges Trainingslager zu fliegen, ist eine Riesensache. Ist vor allen Dingen auch trainingstechnisch eine Riesensache. Deswegen ist das ganz toll. Da verweise ich ganz kurz auf den nächsten Podcast, der rauskommt. Da geht es um das Thema Umfang im Training und warum das absolut wichtig ist. Ja, das kommt, weiß ich nicht genau, entweder diese Woche noch oder nächste Woche dann, aber da dürft all ihr, die irgendwie hier und da auch ein bisschen Umfang ins Training einbauen und sich vielleicht auch Sorgen machen, wenn mal eine intensive Einheit ausfällt, euch bestätigt fühlen. Deswegen macht euch da bitte keinen Stress. Und deswegen, Denise, bleib bitte ganz entspannt. Ich würde auf keinen Fall dein eigenes Ding machen, sondern ich finde, so ein Trainingslager lebt auch ganz viel von der Gruppendynamik und so. Deswegen mach das unbedingt mit und mach nicht dein eigenes Ding. Und dann kann man ja nur sagen, du machst ja alles richtig. Also du brauchst die häufigeren intensiven Einheiten auch nicht, weil du mindestens das Doppelte an Trainingsvolumen wahrscheinlich haben wirst im Vergleich zu dem, was du sonst machst. Und das kann keine intensive Einheit ersetzen. Deswegen ist das alles, was du da tust, genau so richtig. Zeitpunkt ist richtig. Trainingsplan nach 14-tägigem Hannes Hawaii-Tours, Trainingsplan, sozialer Aspekt im Training, super cool. Naja, du hast da wahnsinnig viele Möglichkeiten, zackigen Umfang einzubauen. Das würdest du hier am 14. Februar, zumindest nach anhaltendem Wetterbericht, so garantiert zu Hause nicht machen. Deswegen richtig stark. Genauso weitermachen. Vicky schreibt, hallo Björn, ich trainiere mit dem Qualifier-Plan für den Ironman in Klagenfurt. Ich weiß aus den letzten Jahren Training, dass mir für meine Laufperformance Bergläufe sehr viel bringen. Ich möchte diese gerne wieder einbauen. Wie mache ich das am besten? Auch weiß ich aus den vergangenen Jahren, dass ich mehr Laufumfang sehr gut wegstecke. Deswegen bin ich am Überlegen, wie ich die Bergläufe vielleicht auch zusätzlich integrieren kann. Liebe Grüße aus Ulm. Vicky, vielen Dank. Finde ich cool. Mach das genau so. Großer Neidfaktor gesendet aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Genau, das kannst du genauso machen und ehrlicherweise würde ich es immer wie folgt überlegen. Also ich persönlich finde immer, wenn man die einbauen kann, also jetzt auch rein organisatorisch, topografisch, dann würde ich immer empfehlen, dass man ruhig gerne in Kauf nimmt, dass die bei einer etwas höheren Intensität passieren. Also ich finde es ein bisschen schwierig, dann, wenn man jetzt versucht locker zu laufen, ja, und eigentlich, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ein 5,30er Schnitt laufen soll, den streichen wir jetzt, weil geht ja berghoch. Das heißt, wir würden vielleicht eher die Herzogins ranziehen, die liegt beim 5,30er Schnitt in der Ebene bei 140 und jetzt sollen wir berghoch laufen mit dem 140er Puls. Ja, das wird eine ziemlich lahme Nummer, ne? Das ist dann irgendwie so eine Mischung aus, wo man nicht weiß, ob man jetzt gehen soll oder nicht und so weiter. Also zumindest mal, sobald das irgendwie 3-4% Anstieg sind. Deswegen würde ich persönlich empfehlen, das gerne zum Beispiel bei so Dauerlauf-Intensiv-Sachen einzubauen oder auch so Dauerlauf-Tempo-Sachen zu nehmen und die gerne einfach an den Berg zu verlagern und dann gerne ein Stück weit mehr auf die Herzfrequenz setzen. Also das finde ich super gut, Vicky, und das kannst du getrost jede Woche, gerade jetzt da, wo du wohnst, ich meine, ist das ja super zu machen, kannst du das jede Woche einbauen. Ne? Also wann immer du da irgendwie auch ein paar Tempo, also Dauerlauf-Tempo-Intervalle findest, also so hier 4x800 Meter zum Beispiel, ne? Mach daraus halt nicht, das ist immer der Haken, wenn man das in Metern angibt, aber mach es halt nicht 4x800 Meter daraus, sondern 4x3 Minuten als Beispiel. Und dann läufst du die 3 Minuten an einer leichten Steigung. So, und das ist eine richtig gute Geschichte, kannst du locker machen. Kannst das ansonsten auch so ein kleines bisschen mit ins Aufwärmen einbauen. Manchmal findet sich im Trainingsplan sowas wie ein Steigerungslauf. Ein Steigerungslauf, den darf man super gerne auch an den Berg verlagern. Ja, das lässt sich sehr, sehr gut machen. Das steht nicht allgemein drin, weil, kein Witz, halt manche einfach keinen Berg vor der Tür haben. Die können das nicht einfach so machen. Aber wenn du zum Beispiel Lust hast, da diese Steigerungsläufe an den Berg zu verlagern und es sollen eher so kurze werden im Bereich von 8 bis 10 Sekunden, auch super gerne machen. Auf jeden Fall Freifahrtschein dafür, um das einzubauen. Finde ich sehr gut. Prima. So, dann hätte ich noch eine Frage aus der Schweiz. Hallo Coach und liebes Power and Pace Team. Wenn ich im Frühjahr am 22.03. einen Halbmarathon mache, gibt es eine Taperwoche und eine Wiedereinstiegswoche oder einen Wiedereinstieg im Trainingsplan zum Hinzufügen? Gibt es jetzt für Halbmarathon nicht explizit, kannst du aber den nehmen, den kleinsten möglichen, den du finden kannst. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Also Mitteldistanz gibt es ja auf jeden Fall den Wiedereinstiegsplan. Den kannst du definitiv nehmen. Du könntest jetzt genauso gut eine Taperwoche nehmen für eine olympische Distanz, die ist eine Woche lang, aber das auch bitte nur, wenn der Halbmarathon wirklich eine richtig fette Bedeutung hat. Ja, also das wäre mir wichtig. Genau, und also das dann aber gerne auch machen. Also kannst du auf jeden Fall tun. Und wenn du jetzt sagst, ich will das nicht unbedingt tapern, dann genau, nimm halt so, wie du es beschreibst, auch nimm 2-3 Tage, mach ein bisschen lockerer. Ich würde halt keine hohen Intensitäten mehr irgendwie 3-4 Tage vorher laufen zum Beispiel. Und auch nicht unbedingt fahren, ne? Wenn das dann ein Rennen ist am 22.03., jetzt weiß ich nicht genau, ob das ein Samstag oder ein Sonntag ist, dann würde ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass so ein Samstag dann nicht unbedingt 4 Stunden Trainingszeit mit sich bringt. Ne? Das könnte alleine energetisch dann echt schwer werden für den darauffolgenden Sonntag. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass der Freitag und Samstag mit einem moderaten Umfang einhergehen. Genau. Und dann war noch die Frage, und gibt es später auch eine Taperwoche, wenn die erste Halbdistanz ansteht? Auf jeden Fall. Ja, also da ist es so, dass wir für Mitteldistanzen, für olympische Distanzen auf jeden Fall die Taperpläne zur Verfügung haben. Ich habe mich ehrlicherweise gerade gefragt, ob die noch nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht kann mir das im Chat einer beantworten, weil wenn dem nicht so ist, dann würde ich mal die Tage dafür sorgen, dass die mal passend verteilt werden. Bleibt mal ganz kurz dran am Telefon. Ich gucke da nämlich einfach mal direkt nach. Dann kann ich das präzise beantworten und kann hier gleichzeitig wieder getreu dem Motto, dass das Live-Q&A der starken Meinung ist, einfach schon mal eine Ansage raushauen. Also, 2026 Specials. Trainingslager ist da. Feiertag, Special Trainingseinstieg, Trainingsplan, Qualifier. Ja, sehe ich doch. Fehlt. So, also, akute Wettkampfvorbereitung, Trainingspläne. Hat der Coach sich gerade auf den Plan geschrieben, kann sich nur noch um wenige Tage handeln. Die zur Verfügung zu stellen ist das eine. Das wird sehr schnell gehen, das kann ich schon sagen. Dann dauert es manchmal ein kleines bisschen, bis Training Peaks das ausgeliefert hat. Genau, aber ja, also. Das will ich nochmal sagen. Das beantwortet dann auch die Frage zurück in die Schweiz. Für eine Halbdistanz wird es das auf jeden Fall geben. Ganz klar. Und wenn du das, Daniel, für die quasi zum Beispiel hier akute Wettkampfvorbereitung für eine olympische, auch für den Halbmarathon nehmen willst, wenn der dir so richtig, richtig wichtig ist, dann kannst du das auch super gerne machen. Dann ist das total fein. Tutto bene. Svenja schreibt, hallo Björn, ich trainiere gerade mit dem Finisher Langdistanz VO2 Max Plan für einen Ultra Rad Race am 5. Juli. 1200 Kilometer, 20.000 Höhenmeter. Mache nur Laufen und verlängere teilweise die Radtrainings. Also du streichst Schwimmen, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich gerade, ne Svenja? Am 19.03. möchte ich den Berlin-Halbmarathon in Bestzeit laufen. Soll ich für 8 Wochen auf einen Laufplan mit Radfahren wechseln oder einfach nach dem aktuellen Plan trainieren? Ich würde nicht wechseln. Ich würde das so beibehalten. Die, Die Schwierigkeit ist immer, Svenja, vielleicht, also pass auf, wir vertagen mal die finale Antwort. Die, meine 1A-Antwort, gleich kommt vielleicht noch die 1B-Antwort, ist, bleib bei dem Plan, den du hast, bei dem VO2-Max-Plan für Finisher Langdistanz für den 5. Juli und nimm den auch in der Vorbereitung für den Halbmarathon am 29.03. Du wirst ausreichend Laufumfänge haben und so weiter und so fort. Die wird nicht langweilig werden mit dem Finisher-Plan, deswegen alles gut. Und sag mir doch mal kurz, schreib mir doch zumindest, wie hoch deine Laktatbildungsrate ist, die du in der AI-Diagnostics-Auswertung vorfindest und wie hoch deine Sauerstoffaufnahme ist. Kannst du ja einfach in den Chat schreiben. Ich werde es auch nicht unbedingt verraten. Ha, vielleicht schon. Sei gewappnet, dass ich es verrate. Und dann schreib mir das mal, weil dann kann ich dir die Antwort noch ein kleines bisschen präziser geben. Weil dann würde ich das noch ein bisschen, wir haben schon die Möglichkeit, das anhand so physiologischer Profile noch ein bisschen besser beantworten zu können. Und das würde ich mir super gerne zunutze machen. Super. Deswegen, falls du die vorfindest, ne, also für alle die das nicht mitkriegen, aber Svenja ist hier live dabei. Die hat jetzt also auf jeden Fall noch gute 20, 30 Minuten Zeit, um das rauszusuchen. Und dann beantworten wir das noch ein bisschen besser. Sehr gut. Servus, Coach. Ich bin seit Montag, dem 26.01. auf Mallorca und bleibe bis zum 1.03. Das schreibt der Simon. Falls ihr ihm, wie gewohnt, irgendwelche unangenehmen Nachrichten schicken wollt dafür, dass er so viel auf Mallorca ist. Vor dem 26.01. habe ich eine entspannte Woche eingelegt. Ab dem 26.01. habe ich dann das Special 8-tägiges Trainingslager für Qualify geladen. Dies endet morgen am Dienstag, den 3.02. Die 5 Tage danach möchte ich bewusst ruhig gestalten. 2 Ruhetage, einmal locker laufen, Radfahren, Athletik, Schwimmen. Jetzt frage ich mich, wie ich die folgenden 3 Wochen am besten strukturiere. Soll ich eine Woche nach Plan trainieren und die Radeinheiten etwas verlängern und anschließend für die restlichen 2 Wochen wieder ein Trainingslager starten? Super cool. Das ist eine wunderschöne Frage. Jetzt muss ich gerade mal noch mal kurz eben zusammenrechnen. Also, 3.2., dann bleibst du noch bis 1.3. So, das heißt, also 3.2. beginnen die 5 ruhigen Tage, dann haben wir den 8.2., dann haben wir 3 Wochen anstehen. Okay, 3 Wochen wäre also, könnte man zum Beispiel 2x8 draus machen und dazwischen nochmal irgendwie locker das Ganze machen, wenn ich das richtig verstehe. Oder du schreibst, soll ich eine Woche nach Plan trainieren und die Radeinheiten etwas verlängern? Also, ganz wichtig ist, ich baue das vielleicht mal einmal kurz so auf, dass du in jedem Falle, wenn du in den Flieger zurücksteigst, dann solltest du idealerweise, sagen wir mal, etwa 2 ziemlich ruhige Tage gehabt haben. Also das Ziel ist, dass du quasi am, jetzt weiß ich nicht, wie viele Tage der Februar dieses Jahr hat, aber ich sage jetzt einfach 27. und 28. Februar, ziemlich locker machst. Das heißt, wir würden jetzt den Zeitraum füllen müssen vom 8.2. bis zum 27.2. Das wären also in etwa 19 Tage. Und da würde ich mir die Frage stellen, ob wir dann nicht schon eher bei dem Punkt sind, dass wir nochmal 2x8 machen. Also 2x8 Tage Trainingslager und dazwischen einfach nochmal 2, 3 lockere Tage. Ich glaube, also du kannst das auch genau so machen, dass du hingehst und sagst, hey, ich mache da 12 Tage raus und mach dann hinten noch ein paar Tage locker dran. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 2x8 dazwischen irgendwie 2, 3 Tage locker, danach 2, 3 Tage locker. Also so in etwa, ne, du musst das jetzt einmal ganz kurz, ich habe die exakten Tage nicht auswendig, aber nochmal einmal ein bisschen durchstrukturieren, lieber Simon. Aber das wirst du auf jeden Fall hinbekommen. Und dann glaube ich fast, dass das so ganz gut klappen kann. Weil also die 12 Tage oder das 12-tägige Trainingslager, das noch irgendwie so auf 14 Tage auszudehnen, boah, das kann dann auch echt lang werden. Ne? Also das sind ja teilweise dann 4er Blöcke und da ist richtig ordentlich Training hinter. Und ich sag mal, wenn du es ein bisschen qualitativer noch machen willst, dann müsstest du noch einen Block hinzufügen und ja, das ist dann schon fundig. Ja, also deswegen, ich glaube, meine Tendenz wird dahin gehen, Simon, dass du quasi für die komplette Zeit 3x8 Trainingslager, also 8-tägige Trainingslager einbaust und dazwischen richtig gut dich immer erholst. Super. Simon hat schon bestätigt, der macht das genauso. Astrein. So freue ich mich. Vielen lieben Dank. So, Svenja hat eine relative Sauerstoffaufnahme von 40 Millilitern und eine VLA Max von 0,51. Svenja, du bleibst bitte bei dem Radsportplan. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich glaube, alles, was wir an, sehr blödes Wort, aber VO2 Max Arbeit, was auch immer das ist, aber nein, also Trainingsinhalten bekommen können, die auf deine VO2 Max einzahlen, das wird uns wichtig sein. Das wird vor allen Dingen auch für das Ultrarennen wichtig sein. Viele Leute haben immer den Denkfehler, dass Fettstoffwechsel nur dann trainiert wird, wenn ich langsam und locker und lange mache. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern zünftiges VO2 Max Training ist auch ganz wunderbar, um den Fettstoffwechsel zu verbessern. Und da ich da noch recht viel Potenzial im Hinblick auf dein Ultraradrennen sehe und ich mir schon gedacht habe, dass die VO2 Max wahrscheinlich nicht unendlich ausgeprägt ist, wenn du so ein bisschen aus dem Ultraradfahren kommst, würde ich klar empfehlen, bleib bei dem VO2 Max Plan, zieh die Laufeinheiten durch, so. Und dann wird das gut werden. Und wenn es noch irgendwas an Läufen gibt, bei denen du sagen würdest, hey, da würde ich gerne noch mal 1, 2, 3 Läufe hinzupacken, die mir aus der Erfahrung heraus geholfen haben, letztes Jahr, vorletztes Jahr, dann kannst du auch mal gerne da in den 2, 3 Wochen vor dem Halbmarathon irgendwie 1, 2, 3 Radeinheiten streichen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber ich würde nicht den Schwerpunkt da rauslassen für 8 Wochen. Das wäre mir ein bisschen zu doll. Ja, ich hoffe, es ist klar soweit. Super. So, Überblick. Also, Svenja ist auch überzeugt. Das läuft hier wie geschnitten Brot. Moin Björn, ich starte am 14. Juni in Klagenfurt. Das ist eine Nachricht von Jörg. Zu meiner 8. Langdistanz und 3 Wochen später in Rot. Klar, der Abstand ist kurz, aber bisher habe ich die Belastung der Langdistanzen sehr gut vertragen und auch mehrere Langdistanzen in einer Saison gemacht. Mir geht es um die Frage, wie ich das Training nach Klagenfurt weitergestalte. Ich würde in den Tagen nach Österreich 1 Woche Recovery und Wiedereinstieg trainieren. Erster Lauf erst am Wochenende nachher. Vorher nur locker schwimmen und Radfahren. Super bis hier. Dann in der 2. Woche eine normale Trainingswoche wieder mit 10 bis 12 Stunden bis Sonntag trainieren, bis ich dann in der Rot-Rennwoche ins Tapering übergehe. Passt das so oder was würdest du anders machen? Jörg, finde ich super. Also Woche 1, Haken dran. Vollkommen richtig, sehr gut beschrieben. Und jetzt ist eigentlich immer so, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir auf jeden Fall, also das geht jetzt an alle, das ist ganz egal, ob ich da 2 Mitteldistanzen innerhalb von 3 Wochen anstehen habe oder eine Mitteldistanz und dann eine Langdistanz. Das ist alles erstmal überhaupt nicht so wichtig, weil wir immer so ein bisschen in der Situation sind, dass wir halt alles leider keine Maschinen sind und deswegen auch nicht immer unbedingt exakt vorhersehen können, wie sich das Training so, oder nee, anders, wie sich der Wettkampf halt so auswirkt und welche Belastung und ja auch nachzügliche Belastung der so mit sich bringt. Und deswegen ist das aber total entspannend, weil wir gehen das bitte immer mit einer gesunden Portion Fingerspitzengefühl an. Also Jörg, dein Plan ist super. Bei den 10, 12 Stunden war ich so an dem Punkt, dass ich dachte, ey, wenn's 8 bis 10 sind, ist bestimmt auch gut. Ja, also trainiert hast du zu dem Zeitpunkt genug. Du hast vorher schon eine Langdistanz gemacht. Ja, es ist also überhaupt kein Ziel mehr da, dass du in irgendeiner Form noch irgendwas Physiologisches trainieren sollst oder so, sondern das Einzige, was du tun sollst, ist, gut zu regenerieren und in Rot wieder mit frischen Beinen am Start stehen. Brauchst also in den 3 Wochen nur das tun, was auf genau dieses Ziel einzahlt. Rest egal. Ja? Und dann könntest du aber auch genauso gut hingehen und könntest sagen, hey, ich gönne mir in der 2. Woche nochmal von Montag bis, weiß ich nicht, Mittwoch, mache ich nochmal ganz entspannt. Dann nehme ich das Wochenende mit, da trainiere ich noch mal ein bisschen mehr und dann kann ich aber Montag, Dienstag in der Rennwoche vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen mehr trainieren, bevor ich dann Mittwoch, Donnerstag noch mal rausnehme, Freitag mich locker bewege, Samstag Vorbelastung mache, Sonntag Rennen. Ja, also auch das geht auch. Wenn du da eine kleine Verschiebung zwischen haben willst, je nachdem, wie du dich fühlst, wenn du dich nach Klagenfurt an dem Wochenende schon gut fühlst und frisch fühlst, ja, dann geh doch gerne mal 2,5 Stündchen Radfahren. Ist doch okay. Wenn sich das gut anfühlt, mach das genau so. Ja? Und dann ist das total fein. Also, ich finde deine Beschreibung super gut. Ich hoffe, ich habe noch so ein kleines bisschen, Sensibilisierung dafür gegeben, dass man das ruhig links und rechts ein bisschen verschieben kann. Und dann ist das ganz klasse. Ganz wichtig, verpfleg dich. Ja? Extrem wichtig, ausreichend Energie zuzuführen. Gerade zu Beginn irgendwie auch viele Proteine danach zuzuführen, die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Danach gibt es kein einziges Training mehr, wo du nicht mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern unterwegs bist. Ja, also immer gut passend vorher auch versorgen. Und dann ist das eine richtig gute Idee, was du davor hast. So. Hallo Björn, ich bin Kategorie Finisher im dritten Jahr und habe bereits 2 Mitteldistanzen gefinisht und hatte mich letztes Jahr auf die Challenge Rot vorbereitet, die dann leider aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich letztes Jahr nicht ausreichend Regeneration hatte, zu wenig auf meinen Körper gefühlt gehört habe. Es war nicht geplant gerade. Diesen Fehler möchte ich dieses Jahr nicht machen. Durch die gestiegenen Umfänge und Intensitäten im Januar merke ich jetzt ab und zu, dass irgendwas wehtut oder ich gar schon müde bin. Ich möchte den Plan dann gerne an dieses Gefühl anpassen, bin aber noch unsicher, wo ich ansetze. Jetzt meine Frage, ist es besser, dann insgesamt den Umfang etwas zu reduzieren oder lieber die Intensitäten rauszunehmen, zum Beispiel nach einem Dienstag mit EB-Schwimmen und IE-Radfahren am nächsten Tag nur locker zu laufen oder 2 Ruhetage einzulegen, wenn mir danach ist? Wahrscheinlich lässt sich das nicht so pauschal beantworten, aber vielleicht hast du ein paar Denkanstöße. Liebe Grüße, Svenja. Super, also. Ne, fantastisch, geht quasi genau in die gleiche Richtung. Svenja, alles, was du sagst, ist irgendwie auch richtig. Ja, also ich hätte jetzt noch hinzugefügt, im 1:1-Gespräch hätte ich dich vorsichtig gefragt, wie du so schläfst, zum Beispiel, ob das schon richtig gut ist oder ob man da noch ein bisschen, das zum Beispiel noch ein bisschen verbessern kann. Dann hätte ich dich nach deinem Ernährungsstatus gefragt, hätte also gefragt, ob du jede Einheit gut vor- und nachversorgst, zum Beispiel, ob du ausreichend Energie zuführst. Das sind alles so Feinheiten, die sicherlich dann auch noch auf diese Frage ja, sag ich mal, abzielen, ne, und da auf jeden Fall das Ganze noch qualitativ besser beantworten können. Aber klar ist auch, du kannst dem dann auf jeden Fall auch durch das Training oder die Änderung im Training irgendwie entsprechend entgegenwirken. Ich persönlich finde oft, das ist so ein 2. Ruhetag, der kann meistens ganz viel erledigen, ne? Also, dass man so sagt, Dienstag und Mittwoch intensiver trainieren, Donnerstag Ruhetag, Freitag, Samstag, Sonntag Wochenendprogramm, Montag wieder Ruhetag zum Beispiel. Also, wenn dir das hilft, glaube ich, würde ich das so am ehesten machen, weil ich immer persönlich finde, dass das halt wirklich eine Sache ist, die, ja, da hat man alleine schon sowas geklärt, wie dass man auf jeden Fall mit keinem Energiedefizit ernsthaft in den nächsten Dreierblock zum Beispiel geht. Und das ist an einem Ruhetag häufig leichter sicherzustellen als an einem Trainingstag, möge er noch so locker sein. Also locker laufen kann ja auch heißen, 75 Minuten locker laufen, sind aber auch 800 Kalorien, die man da verbraucht hat. So. Und deswegen finde ich diesen 2. Ruhetag immer total fein. Gleichzeitig, Svenja, hey, du hast jeden Freifahrtschein, um im Zweifelsfall auch, was weiß ich, die EBs oder IEs irgendwie einzukürzen. Ne? Wenn da steht, hey, 3x10 Minuten, fahr vielleicht 3x8, wenn du das Gefühl hast, dass die letzten 2, die versauen es immer. Die sind dann so, oh, die merke ich nächsten Tag noch besonders, als Beispiel. Ne? Also auch das möglich. Du kannst auch bei solchen Sachen Intensität rausnehmen. Ne? Also wenn du sagst, hey, die IEs, ich verstehe das, die Idee dahinter, die beanspruchen mich. Aber wenn ich die bei 20 Watt weniger fahren würde, dann würde ich mich am nächsten Tag auf jeden Fall so viel besser fühlen, dass ich dann trotzdem noch ein paar Intensitäten ins Laufen einbringen kann, um dann am Donnerstag einen Ruhetag zu machen. Auch eine geile Kombi. Ja, also super. Dann hast du mit einer minimalen Änderung, 20 Watt weniger, dafür gesorgt, dass du die gesamte andere Qualität in dem Trainingsblock halten kannst. Das ist stark. Ja, also von daher, ich glaube, du hast das schon sehr gut verstanden. Du schreibst das auf jeden Fall so. Hast da ja schon echt gute Erfahrungen gemacht, bist sensibilisiert, das ist top. Deswegen Ast rein, genauso weitermachen. Die Sandra fragt, wie viele Wochen vorher sollte man eine Mitteldistanz vor einer Langdistanz machen? Ja, also so viel ich weiß, sind 5 bis 6 Wochen vorher optimal, aber geht auch später, zum Beispiel 3 Wochen vorher. Also es geht alles. Ne? Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich will da immer nicht sagen, was da irgendwie besser oder weniger gut wäre. Aber es lehnt sich so ein bisschen an das, was ich eben gesagt habe. Das war natürlich ein extremes Beispiel beim Jörg. Ne? 2 Langdistanzen in 3 Wochen, wo ich gesagt habe, wir wissen nicht ganz genau, wie gut wir nach so einer Langdistanz regenerieren. Und ein bisschen ähnlich ist es ja bei einer Mitteldistanz auch. Es garantiert uns ja keiner, wie genau das abläuft. So. Und ich sag mal so, je etwas mehr Zeit, die dazwischen liegt, wenn es jetzt eine Woche ist, das ist ein bisschen Glücksspiel. Ja, wenn das 2 Wochen sind, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, dass es klappt. Wenn es 3 Wochen sind zwischen Mitteldistanz und Langdistanz, prima. Dann würden wir da nicht so richtig jetzt nochmal 2-3 Wochen Training unterbringen dazwischen. Das klappt nicht. Aber wir werden es sicherlich hinkriegen, da wieder frisch am Start zu stehen. Und das ist ja erstmal die Hauptsache. Wenn wir dann die Möglichkeit haben, das vielleicht zum Beispiel 5 Wochen vorher zu machen, dann kann ich eine Woche regenerieren, dann kann ich noch 2 Wochen gut trainieren, eine Woche tapern, fertig. Ja, es hat halt nochmal ein bisschen den Vorteil, dass man nochmal nach der Mitteldistanz so richtig, richtig wieder trainieren kann. Was natürlich jetzt beim Jörg nicht funktioniert, ne? In 3 Wochen, so zwischen 2 langen Distanzen. Also das ist nicht trainieren, heißt jetzt nicht, so wie ich es eben gesagt habe, ne? Dass das, wir brauchen da kein physiologisches Training mehr, wir brauchen keine IEs mehr, um ne, irgendwie die V2 Max auszubauen. Von daher, genau, ist das eine Sache, die darf man da gerne selbstverständlich frei wählen, wie lang der Zeitraum ist. Ich bin aber auch bei allem dabei. Also jeder, der hier schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass ich auch schon oft genug gesagt habe, ey, wenn eine Woche dazwischen liegt, dann ist es so. Wenn das 2 geile Rennen sind, die man gerne machen möchte, ja, dann super, machen. Ne, nicht zu verkopft an die Sache rangehen. Einfach raushauen. So, hallo Björn. Noch eine Frage. Und zwar von Cynthia. Ich bleibe hier im Loop. Ich trainiere nach dem Qualifier-Plan auf Rot mit AI Diagnostics Schwerpunkt V2 Max. Das ist mein 3. Jahr bei Power & Pace. Ich schaffe alle Einheiten, bis auf einmal Schwimmen, wo ich es mir erlaube, 20% zu kürzen. Sauber. Mir geht es gut und ich bin nicht verletzt oder krank. Bisher habe ich immer alles gut hingekriegt, aber bei den 40-20-E-Intervallen klappt es neuerdings nicht. Ich muss die Watt deutlich reduzieren, also die Leistung, ne, meint Cynthia, deutlich reduzieren und damit ich überhaupt die Einheit zu Ende fahren kann. Sonst, spätestens nach 1 oder 2 Intervallen, kann ich kaum noch treten. Ist das normal? Nee, das soll nicht so sein. So, erstens würde ich trotzdem immer einmal ganz kurz fragen wollen, ne, bei welcher Leistung die IEs gefahren werden. Also nur einfach, um sicher zu gehen, dass da Trainingszonen technisch und Co. alles richtig eingestellt ist. Und dann gebe ich mal für alle eine kurze Orientierung. Also programmiert sind die IE-Einheiten, jetzt zeige ich das auch mal einmal ganz genau, ja, mit... Oh, Moment. So, die werden gefahren bei 120-130% der FTP bei Training Peaks. Ja, wenn ich also eine FTP habe von 200 Watt, dann dürfen die IEs gefahren werden im Bereich von 240 Watt, beziehungsweise dann wahrscheinlich 250, kleines bisschen mehr. Training Peaks Virtual nimmt dann meist ja immer den Mittelwert und sowas. Also seid so gut und kontrolliert das vorher einmal. Das ist die technische Antwort, Cynthia, auf deine Frage. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass das alles passt. Die physiologische Antwort ist, dass es sehr gut sein kann, dass man physiologisch durchaus so gebaut ist, dass einem solche hochintensiven Intervalle besonders schwer fallen, weil man eben die nötige Physiologie dafür nicht mitbringt. Ja, solltest du einen sehr niedrigen anaeroben Stoffwechsel haben, der bei diesen IEs eine relativ große Beteiligung hat, dann fehlt dir einfach schlichtweg ein Stück weit der Treibstoff dafür und so weiter. Ja, und dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist also nichts, was jetzt irgendwie dramatisch ist, sondern dass dir dieser Treibstoff fehlt, ist ehrlich gesagt sogar ziemlich cool, weil Triathlon, also jetzt gerade dann ne, rot machen, hat halt auch wenig, zumindest mal rein physiologisch, dann mit den IEs zu tun. Also das, was du da ableisten sollst, welches natürlich dann auf deine V2 Max einzahlt und damit auch auf rot, ist aber jetzt mal akut von der Belastung her natürlich etwas, was den anaeroben Stoffwechsel fordert, auch ein Stück weit, wohingegen du den in rot gar nicht haben willst. Das ist also überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht klappt. Ja, meine Empfehlung wäre ganz einfach, ein bisschen so, wie ich das gerade schon gesagt habe, bei Svenja war es, glaube ich, geh mal hin und du kannst jede einzelne IE-Einheit, kannst du selber anpassen. Da klickst du in die Einheit und dann kannst du da auf rechts oben auf die 3 Punkte klicken, auf Bearbeiten oder Edit, je nachdem, wie du es eingestellt hast, also Englisch oder Deutsch. Und dann kannst du die Prozentangaben der IEs selber nach unten reduzieren. Und wenn du die nach unten reduzieren willst, von 120-130 auf 100-110 oder sagen wir mal 110-115 oder irgendwie sowas, mach das super gerne. Ja, also viel wichtiger in der Hinsicht jetzt gerade für dich ist, die überhaupt irgendwie zu machen, diese wechselnden Belastungen zu haben und ein kleines bisschen oberhalb dieser 100% zu liegen. Und dann ist alles fein. Ja, und dann gleiches Spiel, ne, wie ich es gerade bei Svenja auch gesagt habe, bevor du da jetzt dann 10 mal 40-20 fährst, fahr vielleicht erstmal dann 6 und krieg die gut rum, ne? Also mit der reduzierteren Leistung. Und dann ist das prima. Und dann versuch dich mal ein kleines bisschen ranzutasten. Ich wette, es wird von Mal zu Mal schon auch ein bisschen einfacher werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Super. So. Was haben wir denn hier noch? Matthias, ist das die gleiche Frage, die du schon eingereicht hast? Fragezeichen. Nur damit ich nicht durcheinander komme. Ich kann die gerne beantworten, aber ich werde die nicht zweimal beantworten. Die Antwort ist ja. Gut, habe ich ja alles schon gesehen. Prima, vielen Dank dafür. Machen wir gleich. Hallo Coach, ich Doreen, bin seit Ende letzten Jahres neu dabei und trainiere mit dem Allrounder-Plan, mit dem ich übrigens sehr happy bin. Für meine erste Sprintdistanz beim Nurseenman am 30.05. Ich möchte gerne noch eine zweite Sprintdistanz zum September hin absolvieren. Hier habe ich mich aber noch nicht festgelegt. Diese sollten meine beiden A-Wettkämpfe in 2026 werden. Daneben möchte ich wieder eine kleine Laufserie mit insgesamt 9 Läufen unterschiedlichen Distanzen zwischen 5 und 12 Kilometern zwischen April und Oktober inklusive einem Halbmarathon Ende September in meinem Landkreis teilnehmen. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie ich diese Läufe am besten in meinen Trainingsplan integriere. Super. Die Läufe finden an unterschiedlichen Trainingslagen statt. Mal Freitag, mal Samstag, mal Sonntag. Genau, also du schreibst das super, Doreen, und Doreen liefert auch schon quasi richtig gute Antworten. Also du kannst immer dann, wenn da sowieso ein Lauf im Trainingsplan steht, würde ich den, also eine Trainingseinheit, eins zu eins ersetzen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, das kannst du auf jeden Fall so machen. Und du kannst genauso gut hingehen und in dem Trainingsplan die Laufeinheiten, die ja jedes Wochenende irgendwie anstehen werden, auch so verschieben, dass die dann auf den Tag fallen. Was dann meistens Sinn macht, ist, so einen ganzen Tag zu verschieben. Also gerade im Allrounder-Plan hast du durchaus die Möglichkeit, dass du einfach zum Beispiel mal einen Samstag und einen Sonntag tauscht und dann an dem Samstag den Lauf, den du anstehen hast, dann gerne als Wettkampf absolvierst. Ne, das kannst du auf jeden Fall tun. Das ist total fein. Also da ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem, das genauso umzusetzen und genauso anzupassen. Wenn sowas vorkommt, achte immer so ein kleines bisschen drauf, dass du nicht unbedingt zwei intensive Läufe nacheinander hast. Ne? Also wenn dann jetzt, wie gerade beschrieben, der Wettkampf an einem Samstag ist, und du dann aber vielleicht am Freitagabend schon irgendwie sogar einen kleinen intensiveren Lauf drinstehen hast, ja, den würde ich dann einfach locker gestalten. Da kannst du hingehen, kannst die Intensitäten rausnehmen, läufst eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist das absolut fein. Ja, und da, also machst du alles richtig, wenn du das ganz entspannt ins Training einpflegst und das halt auch so aus dem Training rausmachst oder den Trainingsplan letztendlich auch so umbaust, wie du dir das gerne wünschst, dass er ist, sodass das zu den Wettkämpfen passt. Und dann ist das richtig stark. So, und dann so passen das keine an einem Tag vor. Oder soll ich den Lauf absolvieren, wenn jeweils einer von einem entsprechenden Tag ausfallen lässt? Außerdem bin ich mir unsicher, ob ich bei einer Sprintdistanz einen Vorbereitungswettkampf in Form eines Duathlons rund 4 Wochen vorher absolvieren sollte. Macht das als Anfänger Sinn, um Erfahrung zu sammeln, auch im Hinblick auf die Nervosität und den Körper? Sorry, ich habe das gerade sehr schnell vorgelesen, aber Doreen weiß, was sie geschrieben hat. Es geht um Vorbereitungswettkämpfe. Doreen, würde ich ehrlicherweise ganz viel davon abhängig machen, ob du Bock dazu hast. Also, wenn du, ich verstehe diesen Aspekt irgendwie, dass man so versucht, ein bisschen Sicherheit auch durch das Rennen machen zu bekommen. Verstehe ich voll. Gleichzeitig denke ich mir immer, man kann auch ziemlich vieles davon schon im Training irgendwie beantworten. Also, wenn du Lust hast, mal eine Sprintdistanz im Training zu machen, also um einfach zu sehen, dass du alle drei Disziplinen hintereinander machen kannst, fühl dich frei. Mach das. Also da werden Trainingstage drin sein. Da wirst du 20 Minuten Schwimmen hinzufügen müssen und dann weißt du Bescheid, dass du alle drei hintereinander gemacht hast. Wenn du dann noch hingehst und sagst, hey, ich fahre jetzt heute mal irgendwie mit einem Setup am Rad, wo ich das genau so habe wie im Wettkampf, damit man das einfach ausprobieren kann, wie man sich verpflegt und alles, was dazugehört, auch super. Ja, und deswegen, also du kannst das natürlich machen, wenn du Lust darauf hast, das zu machen, total fein. Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich so ein bisschen dahin gezogen, weil du einfach irgendwie eher unsicher bist und du weißt gar nicht so richtig, ob du Lust drauf hast, dann eher nicht. Genau. Super. Lars schreibt, hallo Björn, ich hätte nochmal zwei Fragen. Ich trainiere nach dem Finisher-Plan für den Ironman in Frankfurt und habe die AI Diagnostics gebucht. Bei der Analyse habe ich eine FTP von 298 Watt erreicht. Bei meinem letzten FTP-Test, es war ein Rampentest auf Zwift, jetzt schmeißen wir ganz viel durcheinander, ne? Lars, hatte ich noch 333 Watt. Diesen habe ich kurz vor dem Start der Trainingspläne über Power and Pace gemacht und die ganze Zeit mit trainiert. Kann es denn sein, dass ich in der Zeit 30 Watt verloren habe? Nee, also Lars, wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Das eine ist ein gestandenes Testverfahren. Das andere, ein Rampentest hat, also die Validität eines Rampentests, um dann auf eine FDP abzuleiten, die geht echt, ich will nicht sagen gegen Null, das wird dem Test nicht gerecht, aber die kann man mal ganz locker sich sparen. Die ist auf jeden Fall nicht korrekt. Ein Rampentest ist auch überhaupt nicht dafür da, um in irgendeiner Form auf eine Dauerleistung abzuleiten. Ne? Auch wenn man so wie wir das bei Highsize machen, wir auch einen Rampentest. Und den machen wir, um eine V2 Max festzustellen. Wir würden selten bis nie hingehen und daraus in irgendeiner Form eine FTP ableiten wollen. Um dann auf die Frage einzugehen, welchen Wert sollte ich jetzt für die FTP in Zwift einstellen, würde ich auf jeden Fall die Schwellenleistung aus der AI Diagnostics Analyse nehmen und die dann gegebenenfalls, je nachdem wann die gewesen ist, ein kleines bisschen auch dann irgendwann nach oben korrigieren. Na, also das wäre dann so der Punkt, wo ich denke, wenn du dann das Gefühl hast, die war jetzt vielleicht dann irgendwie im Dezember und du hast das Gefühl, weiß ich nicht, deine EB-Intervalle, die fallen dir relativ leicht, dann passt das mal um irgendwas zwischen 5-10% nach oben an. Das kannst du also ganz getrost dann machen. Auf jeden Fall. Außerdem würde ich gerne am 21.02. und etwas später am 2.05. einen 10-Kilometer-Lauf mitmachen. Da die Umfänge ja schon etwas höher werden, bin ich mir nicht sicher, wie ich die am besten ins Training einbaue. Hast du eine Idee, wie ich das am besten machen kann? Ja, ist ein bisschen das gleiche, ähnliche Spiel wie bei Doreen gerade. Ne? Also wenn man die dann machen will, dann geht es mir ehrlicherweise, also ich persönlich finde, wenn so ein Zehner jetzt nicht die allerhöchste Priorität hat, ja, dann darf man den aus dem Training rauslaufen. Aus dem Training heißt aber, trotzdem sicherzustellen, dass zumindest mal sowas wie die Glykogenspeicher irgendwie halbwegs vernünftig gefüllt sind. Also es darf eine Vorermüdung aus der Woche in den Beinen sein, aber es sollte nicht so sein, dass der Tank leer ist. Ich beschreibe es mal vielleicht so. Ja? Weil das ist dann ehrlicherweise so eine Geschichte, die ist so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ne? Das führt dann irgendwie nicht so richtig dazu, dass der Zehner am Ende Spaß macht. Die Zeit wird dann auch nicht sonderlich gut, wenn man da hinten raus richtig eingeht und so. Und wenn der dann an einem Sonntag zum Beispiel liegt, dann kommt man nicht umher, an dem Samstag, also sowieso an den letzten 72 Stunden, sich gut zu versorgen vor dem Lauf. Und an dem Samstag wahrscheinlich auch ein bisschen den Umfang zu reduzieren. Und wenn da dann Lauf drinsteht, ja, dann würde ich den wahrscheinlich einfach rausstreichen. Ne? Also der Samstagslauf jetzt gerade. Den würde ich rausstreichen, würde die Radeinheit machen, wird dann jetzt, also wird am 21.02. nicht vorkommen, aber vielleicht am 2.05. wird dann nicht unbedingt eine 4-Stunden-Einheit rausmachen oder sowas in der Art. Da wäre ich dann so ein bisschen vorsichtig. Also Lars, wenn du ich weiß nicht genau, was in deinem Finisher-Plan am 1.5. am Feiertag drinsteht, da könnte es ein bisschen knifflig werden. Ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der 1.5. ein umfangreicher Trainingstag wird, bevor dann am 2.5. der 10-Kilometer-Lauf stattfindet. Also da würde ich, wenn dir was an dem 10er liegt, würde ich am 1.5. dafür sorgen, dass die Einheit durchaus ein gutes Stückchen verkürzt wird. Das würde ich für sehr wichtig erachten, ehrlicherweise. Prima. So, Lars haben wir. Oh. Hier war die Frage von Svenja, die hatten wir auch. Haben wir für alle Nicht-Sauerländer ist ein Wort. H-A-M. W.A. Nur falls ihr euch wundert. Super. Ich darf nochmal hier kurz einmal ein kleines bisschen meine Unterlagen durchforsten, damit ich das auch alles richtig habe. So. Dennis war der mit. Entschuldigung, Denise war die mit nur auf der Mitteldistanz unterwegs, habe ich mir gemerkt. Und Denise hat sich das auch gemerkt, weil in Zukunft würdigt sie ihre sportliche Leistung nochmal ganz anders, als sie das bisher getan hat. Prima. So, wenn ich das hier richtig überblicke, habe ich noch 6 Fragen. Und dann nehme ich doch mal einmal kurz die beiden Fragen vom Klaus. Hallo Björn, bei meiner AI Diagnostics im November kam für den Trainingsplan ein V2-Max-Fokus raus. Jetzt gehe ich Ende Februar ins Trainingslager nach Lanzarote für 2 Wochen. Soll ich dann ein ganz normales Trainingslager machen oder eine Anpassung vornehmen wegen des V2 Max Fokuses? Du hast einen V2 Max Fokus, in dem du doppelt so viel trainierst wie sonst, einen besseren VO2-Max-Fokus kann man nicht haben, als den Umfang einfach mindestens mal um Faktor 2 zu erhöhen. Das ist also ganz wunderbar. Ne? Gerne nochmal der Verweis auf die nächste Podcast-Folge, in dem ich ausschweifend erkläre, warum man bitte nicht dem Irrtum unterliegt, dass man denkt, dass nur intensive Dinge die VO2-Max verbessern. Ja, ist nicht mal physiologisch sinnvoll, dass nur das ist, was hilft, also nur intensiv das ist, was hilft. Und deswegen streichen wir für die Zukunft auch sehr gerne diesen Irrtum. Es gibt VO2-Max-Einheiten, die mit langen Intervallen arbeiten. Ich vermute intensiven Intervallen, nämlich bei 120% der FTP. Und welche, die mit viel kürzeren Intervallen arbeiten. Was ist der Unterschied? Klaus, der ist relativ groß. Da könnte ich einen langen, vierstündigen Vortrag zu halten, wenn ihr wünscht. Die Kurzfassung ist, alleine der metabolische Stress sieht auf jeden Fall deutlich anders aus. 120% der FTP ist dann irgendwann auch eine echt inakkurate Angabe, wenn die Intervalle so lange werden, weil dieser Stress sich für sehr viele Leute sehr viel unterschiedlich auswirken kann. Wenn wir da zum Beispiel die Cynthia nehmen, dann würde die bei 120% der FTP, wenn sie schon bei 40-20 Intervallen Probleme hat, bei 3-Minuten Intervallen sehr, sehr, sehr große Probleme haben, weil ihr einfach der Treibstoff dafür fehlen würde. Gleichzeitig gibt es genug Leute, die werden das von Haus aus schnell und einfach machen können, diese 3 Minuten bei 120% der FTP, weil das für die relativ viel weniger Belastung mit sich bringt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass 120% der FTP nicht für jeden die gleiche Belastung darstellt. Ne? Für einige können 120% der FTP irgendwas sein, was absolut im Bereich der VO2-Max liegt. Deswegen kommt es mit den 3 Minuten meist auch nicht hin, weil kaum jemand kann sich 3 Minuten an seiner VO2-Max aufhalten und schon gar nicht 2x3x3 Minuten, so wie du es beschreibst, Klaus. Da werden wir also in der Umsetzung eine Unsauberkeit haben. Und für andere wird das irgendwas sein, was relativ gut machbar ist. Wieder andere werden da erst gar nicht hinkommen. Und um nicht in diese Unsicherheiten zu geraten und ein relativ breites Feld an Belastungen zu haben, die irgendwann dann ganz schwer kalkulierbar werden bei einer etwas breiteren Masse an Mitgliedern, in dem Fall oder Trainierenden, das ist der Grund, warum wir das lieber gerne lassen. Ja, ich würde es im 1:1 hin und wieder mal aufschreiben, wenn ich jemanden vor mir hätte, bei dem ich wüsste, dass dem das weiterhelfen würde und der das verkraften könnte. Und mit genau so viel Konjunktiv würde ich intensive Intervalle über mehrere Minuten bei 120% der FTP sehen. Geschweige denn, dass ich dann auch nicht mehr 120% der FTP oder allgemein die FTP als Ableitung wählen würde, sondern ich viel mehr danach richten würde, wie groß seine Laktatbildungsrate ist, wie groß die VO2max ist und genau alles, was dazu gehört. Super. Benno schreibt, hallo Björn. Ich verstehe die Bedeutung des CSS-Werts nicht wirklich. Auf Power and Pace wird die CSS beschrieben als die Geschwindigkeit bei der Dauerleistungsgrenze eines Langstreckenschwimmers. Ich habe die 200 Meter mit einer Pace von 2:05 auf 100 Meter gemacht und die 400 Meter mit einer Pace von 2:04 Minuten auf 100 Meter bewältigt. Laut eurem Rechner liegt meine CSS demnach bei 2:03. Wie kann meine CSS, die als Dauerleistungsgrenze beim Langstreckenschwimmen beschrieben wird, besser sein als meine erreichten Werte über 200 und 400 Meter? Das ist, ich weiß, dass das immer verwirrend ist. Wir müssen jetzt uns Folgendes überlegen. Erstens, du bist ja geschwommen über 400 Meter. Wenn ich das jetzt hier richtig auf dem Schirm habe, bist du ja schon 2:04 geschwommen. Du hast also schon eine Belastungszeit von 8,5 Minuten. Das kommt einer Dauerleistung schon relativ gleich. Wenn dann der Unterschied zwischen 200 Meter Zeit und 400 Meter Zeit quasi nicht gegeben ist, wie jetzt in deinem Falle, dann kommt es vor, dass die Berechnung, die ja nicht von uns kommt, ne, das ist die offizielle CSS-Berechnung, die dahinter liegt, also die ist wissenschaftlich bestätigt, dass die dann auf eben solche Werte kommt. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend dann, aber du hast, also ich sage es jetzt mal so, physiologisch verwirrend ist auch, dass du auf 200 Meter langsamer schwimmst als auf 400 Meter. Das ist nämlich das, was du beschrieben hast. Du bist auf 200 Meter 2:05 geschwommen und auf 400 Meter 2:04 geschwommen. Und Das ist physiologisch nicht so ganz erklärbar. Ne? Es gibt eigentlich keinen Grund, dass du da in irgendeiner Form auf den 200 Metern langsamer sein würdest als auf den 400 Metern. Und deswegen kommt die Berechnung wahrscheinlich ein kleines bisschen durcheinander. Ja, also da würde ich mal schwer drauf tippen, wird das dran liegen, dass das dann ja, etwas schwer zu berechnen ist. Aber also sei so gut, ne? Der Rechner ist öffentlich, kann jeder bedienen. Spiel da mal mit rum. Tausch mal vielleicht die Werte und guck mal, was dann dabei rauskommt. Und schau mal, ob das dann plausibler wirkt. Aber du kannst dir sicher sein, dein CSS-Wert, den du eingeben sollst bei Training Peaks, der wird überhaupt nicht weit von dem weg sein, von dem, was du da gerade ausgerechnet hast. Also ich, an deiner Stelle würde ich hingehen und würde eintragen, 8 Minuten auf 100 Meter, also 2 Minuten und 8 Sekunden meine ich, und das dann ausprobieren und gucken, wie es dir damit geht, wenn du diese gesamten Intensitäten schwimmst. Also wenn du mal EB-Intervalle geschwommen bist und die G2-Intervalle geschwommen bist und so weiter und so fort. Und dann würde ich es immer ein kleines bisschen nachjustieren. Ja? Aber die Irritation wird daher kommen, dass die Formel dadurch irritiert ist, dass du auf der kürzeren Strecke langsamer geschwommen bist als auf der langen Strecke. Genau. Meine AI Diagnostics hat beim Radtest einen Schwellenwert von 250 Watt ergeben. Wie kann ich daraus nun eine Pacing-Strategie für eine Mitteldistanz oder Langdistanz ableiten? Gar nicht. Wir leiten nie Pacing-Strategien von absoluten Leistungswerten ab. Wenn überhaupt, gehen wir hin, und das machen wir, wenn wir eine AI Diagnostics-Analyse vorliegen haben, und gucken uns den Kohlenhydratverbrauch an. Den schaust du dir bitte an. Und da ist klar beschrieben, bei welcher Leistung du wie viele Gramm Kohlenhydrate verbrauchst. So, und wenn du irgendwann, nicht jetzt, aber irgendwann eine AI-Analyse vorliegen hast, die deinem aktuellen Leistungszustand rund um das Rennen entspricht, deswegen nimmst du bitte nicht die AI-Analyse aus Januar, sondern die aus Mai, Juni, wann auch immer das Rennen ansteht, dann nimmst du dir den Kohlenhydratverbrauch und dann kannst du einen Dreisatz durchrechnen. Dann kannst du dir überlegen, wie groß sind meine Kohlenhydratspeicher, wie viel verbrauche ich, ne? Das hast du dann vorliegen, und zwar exakt für dein Profil, welches sich unterscheidet und welches für viele andere bei gleicher Leistung halt eben anders aussehen wird, weil deine individuelle Physiologie und dein Energiestoffwechsel da anders aufgebaut ist. Und dann kannst du hingehen und je nachdem, wie viel du zuführen kannst, was du bis dahin dann ausprobiert hast, kannst du hingehen und das Ganze dir ein Stückchen zusammenbauen. Und dann wird dann Schuh draus, ne? Also vielleicht das als Feedback zu sämtlichen Pacing-Strategien und Co. Also da kann man ganz wunderbar mit der AI-Analyse, hat man auf jeden Fall eine von drei Unbekannten fabelhaft beantwortet, nämlich als dass man weiß, wie viel Kohlenhydrate man bei welcher Leistung verbraucht. Und das ist eine sehr gute Sache. Ja, da kann man dann ganz hervorragend mit arbeiten. Super. Sehr gut. So, dann Matthias schreibt: Hallo Björn, ich trainiere nach dem Champion-Plan. Ich bereite mich auf verschiedene Mitteldistanzen vor, bei denen ich gerne All-In gehen würde. Die erste ist am 24.05. Kurze Info zu meinen Trainern: Ich schiebe den Einheit nach vorne und so weiter und so fort. Erste Frage bezüglich Nahrungs- bzw. Kohlenhydratversorgung. Die EB-Einheit am Donnerstagabend mache ich ohne spezielle Kohlenhydratzufuhr. Einfach normale Mahlzeiten während des Arbeitstags. Anschließend an die Radeinheit nehme ich eine normale Mahlzeit ein. Am Freitagmorgen esse ich ein Frühstück mit wenig Kohlenhydraten. 3 bis 4 Stunden später fahre ich die Radeinheit. Gegen Ende der Radeinheit und auch nach dieser verpflege ich mir eher kohlenhydratreich, um die Dauerlauf-Intensiv-Laufeinheit, welche ich nach einer 2-stündigen Pause starte, gut zu absolvieren. Nach der Laufeinheit, nach der Laufeinheit, das wäre dann Freitag, das Nachtessen, ist ein schönes Wort, ist wiederum eine normale Mahlzeit mit etwas Kohlenhydraten und Protein geplant. Samstagmorgen, ca. 7 Uhr vor dem Frühstück, die Radeinheit auf der Rolle, eventuell esse ich vor dem Einheit noch ein Stück Brot und Butter, dann ausgiebig tolles Frühstück, Nachmittag ca. 15 Uhr die G1-Laufeinheit. Passt dies bezüglich der Verpflegung? Also die einzige Frage, die ich hätte, Matthias, ist, steht denn da drin, dass das mit wenig Kohlenhydraten gemacht werden soll, ja oder nein? Also da Matthias hier live dabei ist quasi, kann er mir die Frage beantworten, weil hat er schon. Das war jetzt aber schnell. Warst du so schnell gerade? Nee, das war eben noch meine Frage von eben, Matthias. Sag mir, ob das dabei steht, weil, also, wir machen natürlich Einheiten mit wenig Kohlenhydraten, nur wenn da draufsteht, mach die Einheit bitte mit wenig Kohlenhydraten. Wenn das da nicht draufsteht, dann sei so gut und passe dein Frühstück an, weil das hat dann schon Sinn, warum das auf jeden Fall nicht dabei steht. Ja, deswegen, also, bei der Frage, passt dies bezüglich der Verpflegung, habe ich einen Punkt gefunden. Bei all den anderen Sachen die mir gut passen, der mir in dem Falle nicht passt. Also, nicht passt ist jetzt ein hartes Wort, ne? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und darf das frei gestalten und so weiter und so fort. Aber vielleicht das nochmal sei dazu erwähnt, die Einheit, wenn da nicht explizit beisteht, bitte ohne Kohlenhydrate machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass eine Einheit erfolgt, rein inhaltlich, die voraussetzt, dass die mit einer soliden Kohlenhydratzufuhr gemacht worden ist. Und weil da oft die Schere auseinandergehen kann zwischen Kohlenhydratverfügbarkeit und Intensität zum Beispiel, würde ich immer empfehlen, es so zu machen, wie es im Plan steht. Genau. Spielt die Reihenfolge der jetzigen Trainingseinheiten, der Trainingseinheiten zum jetzigen Zeitpunkt eine Rolle? Sehr gute Frage. Überhaupt nicht im Moment. Also das ist ein sehr guter Punkt, das will ich auch nochmal allgemein gesagt haben, gerade an den Wochenenden und so. Macht es im Moment so, wie das für euch organisatorisch passt, was so Laufen und Radfahren und Schwimmen und Co. angeht. Ja, also ihr dürft das herzlich gerne von der Reihenfolge im Moment so wählen, wie ihr das möchtet. Das ist total fein. Ja, wenn ich irgendwann wollen würde, dass man sich schwerpunktmäßig irgendwie einem Koppellauf zum Beispiel widmet, dann steht es auf jeden Fall dabei. Ja, das ist ganz, ganz sicher. Okay, deswegen, also freie Hand, wie es euch am besten taugt. Wenn irgendwann ein Koppellauf ansteht, dann schreibe ich es auf jeden Fall auch explizit dazu. Super. Rüdiger schreibt, Hi Coach, ich habe eine Frage zu den Herzfrequenzzonen. Im Dezember habe ich den AI-Diagnostics-Test durchgeführt. Als Schwellenpuls wurde 168 ermittelt, was mit vorherigen Leistungstests übereinstimmt. Für die G1-Zone ergibt sich hieraus gemäß den Power-and-Pace-Zonen als Obergrenze eine Herzfrequenz von 126 in Klammern 75% der ANS. In meinem AI-Diagnostics-Profil wird als Obergrenze für G1 aber eine Herzfrequenz von 149 angegeben. Das sind über 20 Schläge Unterschied. An welchem Wert soll ich mich nun orientieren? Gerade 149 von 168, das wären 88. Bist du sicher, Rüdiger, dass das so ist und dass das nicht die Obergrenze für G2 ist? Also, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber 88% erscheint mir zu hoch. Check das nochmal bitte und dann sag mir nochmal Bescheid, weil das will ich nicht so ganz glauben. Also, ganz wichtig ist immer, es kann da, Rüdiger, dann schick mir den Test mal bitte zu. Also, schick mir mal eine Mail bitte und dann würde ich das gerne mal gesehen haben. Es kann auf jeden Fall immer dazu kommen, das ist auch richtig und wichtig und geplant, dass die AI-Diagnostics-Trainingszonen auf jeden Fall abweichen, weil die haben den großen Vorteil, die richten sich nach eurem physiologischen Profil. Ich mache ein Beispiel, auch da stößt wieder eine prozentuale Ableitung der FTP an ihre Grenzen. Je nachdem, wie meine Physiologie aufgebaut ist, könnte es sein, dass ich zwei Leute haben eine Schwellenleistung von 250 Watt, haben aber eine gänzlich unterschiedliche Physiologie in Bezug auf die VO2 Max und die VLA Max, um diesen Wert zu erreichen. So, das führt dann dazu, dass wenn beide eine prozentuale Ableitung haben von 75% der Schwellenleistung und bei der Leistung dann ihren Grundlagenbereich haben, dass dann zum Beispiel der Kohlenhydratverbrauch super unterschiedlich sein kann zwischen den beiden, obwohl die eigentlich die gleiche Schwellenleistung haben. Und das ist bei der AI-Diagnostics-Auswertung ausgemergelt quasi. Da richten sich dann die Trainingszonen nach dem physiologischen Profil. Da ist zum Beispiel ein G1-Bereich nicht eine prozentuale Ableitung der FTP, sondern eher eine Ableitung des maximalen Pyruvatdefizits und des maximalen Fettstoffwechsels. Und das weiß die Analyse, weil die das ja anhand des Testergebnisses rausgefunden hat, wohingegen das eine prozentuale Ableitung eines FTP-Wertes eben nicht rausfinden kann. Dass da also Unterschiede sind, absolut normal. Ja? Deswegen, ich hatte die Frage auch schon 2-3 Mal irgendwie per E-Mail bekommen. Ihr könnt das gerne da noch immer ein kleines bisschen modifizieren in den Trainingszonen oder so, wenn ihr möchtet. Also gar kein Problem. Bei 88% Ableitung werde ich aber stutzig. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie alles so richtig ist und ob da die richtigen Werte genommen sind und so weiter und so fort. Deswegen würde ich das gerne nochmal nachvollziehen, aber das mache ich mit dem Rüdiger im 1:1. Super, letzte Frage. Sebastian, hallo Coach, ich bin im Trainingsplan Champion mit Mitteldistanz zum 14.06., wo mein A-Wettkampf stattfinden soll. Das wird meine erste Mitteldistanz nach und so weiter und so fort. Ich kürze das kurz ab. Ich habe das alles gelesen, Sebastian. Verzeih mir. Ich bin grundsätzlich ein performanceorientierter Typ und stehe gerne oft an der Startlinie. Vergangenes Jahr hatte ich auch keinerlei Probleme, zwei Wettkämpfe an aufeinanderfolgenden Wochenenden zu absolvieren. Meine Frage: Was sollte ich eine Woche vor einer Mitteldistanz durchführen? Verschiedene Optionen. 10 Kilometer Lauf All Out, 10 Kilometer Lauf Triathlon Mitteldistanz Pace, Halbmarathon in Triathlon Mitteldistanz Pace, Sprintdistanz All Out, Olympische Distanz All Out, Olympische Triathlon in Triathlon Mitteldistanz Pace. Wenn keine der Optionen ratsam ist, bitte ich meine sportliche Alternative. So ganz habe ich es noch nicht ganz verstanden, Sebastian, gebe ich gerne zu, weil, also erstens wüsste ich nicht, warum man einen Halbmarathon in Triathlon Mitteldistanz Pace laufen soll, und das gleiche gilt für einen 10-Kilometer-Lauf und das gleiche gilt für eine olympische Distanz. Also die drei Sachen kann ich guten Gewissens rausstreichen, weil ich habe noch nie verstanden, warum man einen Wettkampf nicht in Wettkampfgeschwindigkeit machen sollte. Also den Teil verstehe ich nicht. Und vielleicht kannst du mir nochmal sagen, also meine wichtigste Frage ist: Wozu machst du das denn? Machst du das, weil du das machen willst und weil da ein Wettkampf ansteht, den du gerne machst? Hast du 6 verschiedene Wettkämpfe, die du machen könntest, vor jedem deiner Mitteldistanzen? Also, da komme ich noch nicht ganz hinterher. Vielleicht kannst du mir das ein bisschen besser aufbereiten. Aber nochmal vielleicht, also in allgemein gesprochen, die wichtigste Frage bei sowas, die ich mir stellen würde, ist immer erstmal, wozu mache ich das eigentlich? Ja, ist ein bisschen wie im Training auch. Die erste Frage, die ich beantworten muss, die erste Frage, die Trainingsqualität definiert, ist immer, wozu tue ich das? Wie, wofür ist diese Einheit da? Was macht die? Warum steht die da? Und warum soll ich die durchführen? Und nur wenn ich das vernünftig beantworten kann, dann macht das Ganze Sinn. Ja, und das wozu bei einem 10-Kilometer-Lauf in Triathlon-Mitteldistanz-Pace, Halbmarathon in olympische Distanz-Triathlon in Triathlon-Mitteldistanz-Pace, das kann ich beantworten. Da fehlt mir jegliches Wozu. Da würde ich überhaupt keinen Sinn drin sehen, deswegen gerne nicht machen. Bei den anderen Sachen, also verstehe ich noch irgendwie, dass man das machen kann, aber ich würde trotzdem gerne, wie gesagt, das Wozu einmal wissen wollen. Sebastian schreibt dann noch: 3 Wochen vor dem Wettkampf, also am 6.6. habe ich bereits eine olympische Distanz geplant und möchte die in maximalem Tempo bestreiten. Super. 2 Wochen vor dem Wettkampf habe ich keine Zeit für einen Wettkampf und werde eine Regenerationswoche einlegen. Ich plane am 5.9. eine zweite Mitteldistanz mit gleicher Situation und Fragestellung. Also, wie gesagt, ich würde mich fragen, Sebastian, auch wenn man da Bock hat auf einen Triathlon, würde ich mich erstmal immer fragen, was sind die Grundvoraussetzungen dafür? Hast du denn da eine Veranstaltung irgendwo in der Nähe? Wozu tust du das gerade und so weiter? Und wenn du das beantworten kannst, dann ist das ganz egal, ob du da eine Sprintdistanz machst oder eine olympische. 10er All-Out zu laufen, würde ich jetzt ehrlicherweise nicht so richtig sehen, warum der nötig sein sollte, aber irgendwie kann man natürlich trotzdem machen, wenn man Bock hat. Würde ich aber zum Beispiel absolut aus dem Training rausmachen. Also für einen 10-Kilometer-Lauf All-Out würde ich kein Trainingswochenende sein lassen in der Phase, wo es wichtig ist. Genau, deswegen immer gerne erst die Frage stellen. Und wie gesagt, das gilt für alle zum Abschluss. Also, und gleichzeitig habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wo hatte ich das eben, das Beispiel? War es Doreen? Vergessen. Beziehungsweise Zuordnung nicht ganz hinbekommen. Hier, Doreen war es, doch, genau. Es muss auch nicht sein. Ne? Man braucht da keinen Wettkampf vorher, um irgendwas zu tun. Also man kann auch guten Gewissens hingehen und kann sagen, hey, ich bereite mich schön konzentriert auf das vor, was dann da kommt und was ich als Hauptwettkampf habe. Ich simuliere vieles daraus im Training und dann ist das auch total fein und dann kann man das auch im Training gut vorbereiten. Tuto Bene, wenn ich nichts vergessen habe, dann, ich gucke nochmal gerade ganz kurz nach. Isabel hatten wir, Rüdiger hatten wir, Sebastian, Benno, Matthias und Klaus. Also, ich hoffe, ich habe auf jeden Fall an alle gedacht. Und dann meldet euch herzlich gerne wieder zum nächsten Live-Q&A an. Dann freue ich mich, wenn wir da auf jeden Fall wieder zusammenkommen. Wünsche euch einen fantastischen Abend. Verweise auf die nächste Podcast-Folge. Ja, ich glaube, die ist für einige auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr da gerne nochmal reinschaut. Reinhört vielmehr. Da ist nochmal vieles erklärt, gerade jetzt auch so im Hinblick auf anstehende Trainingslager und so. Oder wer da auch überlegt, irgendwie Trainingslager zu Hause zu machen und alles, was dazu gehört. Genau, und dann wünsche ich euch einen fantastischen Montagabend, eine schöne Trainingswoche und wir hören und sehen uns. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.